Sie hören Der Schlaf in den Uhren. Eine Buchvorstellung von Uwe Tellkamp. Gehalten am 12. Oktober 2022 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Tarno Gerke.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus zur heutigen Buchvorstellung mit Uwe Tellkamp, der aus seinem Roman Der Schlaf in den Uhren lesen wird. Willkommen heißen möchte ich dementsprechend auch den Referenten des heutigen Abends, Uwe Tellkamp. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen. Ja, 14 Jahre haben wir uns gedulden müssen, bis wir die Fortsetzung von Uwe Tellkamps Roman Der Turm endlich in den Händen halten können. Bereits im Vorfeld des Erscheinens von Schlaf in den Uhren wurde bereits viel diskutiert und spekuliert. Grund dafür ist, dass der Name Uwe Tellkamp seit geraumer Zeit nicht mehr nur für den vielfach ausgezeichneten Schriftsteller steht, sondern auch synonym für die Grenzen des Sagbaren im öffentlichen Diskurs. Die Frage, ob Literatur politisch sein darf und wie politisch eigentlich Der Schlaf in den Uhren tatsächlich sei, hat wochenlang die Feuilletons beschäftigt. Wir freuen uns also sehr, dass Sie, Herr Tellkamp, uns heute einen Einblick in Ihren Roman geben werden. Uwe Tellkamp wurde 1968 in Dresden geboren. Wie gesagt, bekannt ist er vor allem für den Roman Der Turm. Zu nennen wäre auch noch Der Eisvogel aus dem Jahr 2005. Nur kurz, um den Stellenwert klarzumachen, Der Turm wurde über 1 Million Mal verkauft und im Jahr 2012 sogar verfilmt. Mit einem Ausschnitt aus dem Roman Der Schlaf in den Uhren gewann Tellkamp bereits im Jahr 2004 den Ingeborg-Bachmann-Preis. Im Jahr 2008 wurde ihm der Uwe-Johnson-Preis und der Deutsche Buchpreis zuerkannt. Im Jahr darauf der Deutsche Nationalpreis. Zuletzt erschienen sind Das Atelier im Jahr 2020 und Der Schlaf in den Uhren in diesem Jahr. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Herr Tellkamp.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse. In Berlin, das will was heißen. Na, ich meine, Sie haben ja hunderte von Veranstaltungen, die es auch noch parallel gibt. In diesem Sinne meine ich das. Also, Der Schlaf in den Uhren. Worum geht's? Es gibt einen Ich-Erzähler, Fabian Hoffmann, der im August 2015 in einem fiktiven Stadtstaat sitzt, namens Trebar, und dort einen Bücherurlaub verbringt. Er achtet auf die Wohnung seiner Freunde, hat die Schlüssel bekommen, soll die Pflanzen gießen und die Tiere pflegen. Und der Fabian macht sich so, wenn er durch die Wohnung geht, seine Gedanken über die Freunde, über ihre Wege und über ihre Schicksale, Lebenswege, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie sind. Gleichzeitig schreibt Fabian an einer Chronik im amtlichen Auftrag. Diese Chronik dient dazu, seine Sicht auf 25 Jahre Wiedervereinigung zu zeichnen oder nachzuzeichnen. 3. Oktober 2015 ist gewissermaßen ein Jubiläumsjahr, ein Wunderjahr, und die in Trebar amtierende Regierung hat vor, sich dafür ordentlich zu feiern. Und Fabian soll aus seiner Sicht, einer Dissidentenkindersicht, Bürgerrechtlersicht, die Ereignisse der Vorwende- und Revolutionszeit 2015 aus Dresden und Leipzig nach erzählen. Das tut er, gibt diese Chronik ab. Die kommt dann, das ist hier im Buch nicht, das kommt dann später, die kommt zu einem Rat. Dort wird darüber diskutiert, ob das alles seine Richtigkeit hat. Zunächst mal auch, ob es ordentlich gegendert ist. Da muss das alles in die Dorotheenbehörde, die dafür zuständig ist. Und durch diese Mühlen muss das alles durch. Der Fabian lehnt sich aber erstmal zurück. Und diese Chronik wird immer mehr zu einem Erinnern an seine Kindheit in Dresden, in die tiefen Zeit der Vorwende, wie er mit seinen Eltern gelebt hat, wie er aufgewachsen ist, was seiner Zwillingsschwester Muriel widerfahren ist und wie es seiner Tante erging. Die Tante ist Anne Hoffmann, das ist aus dem Turm, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, die Mutter des dortigen Haupthelden Christian, die im Turm eher eine Randrolle gespielt hat bei den doch sehr dominanten Männern, die mit ihren Diskussionen meistens das Wort oder in den Diskussionen meistens das Wort führten, die Anne eher am Rande als Beobachterin. Und die ist nun Kanzlerin von Trebar geworden. Und Fabian erinnert sich zurück wie er sie erlebt hat in der Wendezeit. Ich möchte ein bisschen, da wir in der Bibliothek des Konservatismus sind, eine ziemlich antikonservatistische Lesung machen, nämlich nicht ganz chronologisch, sondern es geht los mit einem Sprung in die Bürgerrechtlerphase der Wende. Dann lese ich ein Stück, das tiefer im Buch steckt, springe aber wieder zurück zu dieser Bürgerrechtlergeschichte, springe wieder voran in den Alltag, wo es um Dübelleim, um Uhu, flinke Flasche und Windeln und Saugnäpfe geht, also ein Besuch in einem Baumarkt, und springe dann wieder zurück. Das ist ein bisschen anders im Buch, aber vielleicht hilft es, die Struktur zu verstehen, die in dem Buch mir wichtig war. Oktober. Leipzig schien zu warten, sich auf den Abend vorzubereiten. Anne und ich hatten Flugblätter im Gepäck und dachten, dass wir größere Chancen hatten, durch die Kontrollen zu kommen, wenn wir es einzeln versuchten. Anne hatte einen Strauß gelbe Gerbera gekauft. Es war ihr 44. Geburtstag. Wir rechneten mit Umwegen, Kontrollen, Verhaftungen, Gewalt, aber nicht mit diesen Menschenmengen, die aus allen Straßen, Häusern, Betrieben herbeiströmten und sich schon weit vor dem Zentrum zu Demonstrationszügen zusammenschlossen. Den Polizeikordons, die noch auf Abstand hielten, den LKW, die mit heruntergelassenen Planen in Seitenstraßen warteten, wichen die Demonstranten aus. Die Uhren. Mir war, als ob ich die beiden Glockenschläger auf dem Kochhochhaus hörte, die einen hämmernden Takt vorgaben, der uns in das Kochen und Brodeln trieb, das nichts mit den üblichen Abendgeräuschen einer ostdeutschen Großstadt zu tun hatte. Es war, als ob die Ausläufer eines Mahlstroms uns, die wir noch gut einen Kilometer von der Innenstadt entfernt waren, erfassten und uns unwiderstehlich in sein Auge sogen, links und rechts kleinere Demonstrationszüge wie glühende, auf den Stadtkern zutreibende Flöße. Von einem LKW in einer Seitenstraße sprangen Häscher, rannten auf die Demonstranten zu. Die Schreie hörten sich anders als in Dresden an. Hier triumphierte der für meine Ohren hässliche Singsang des Leipziger Sächsisch mit seiner Neigung, einen Wortklang durch Stimmschwankungen auszubeulen, einen Satz in Gebrumm zu zerweichen wie eine Semmel in Suppe, ihm zu allem Überfluss noch eine Heulschleife anzuhängen, eine Art Indianergemaul, von karikaturhaft vorgeschobenen Kinnladen produziert, so dass man nicht zur Kirche, sondern zur Gerge strebte. Jetzt allerdings rannten wir, schlüpften in einen Hausflur, der stockfinster war. Der Geruch ausgeblasener Kerzen hing in der Luft. Als von draußen nichts mehr zu hören war, kein Schrittgetrappel, keine Schreie, kein Motorengeräusch, flammte Licht auf. Lemurenhafte, wie aus verbotenem Treiben geschreckte Gestalten bevölkerten das Treppenhaus. »Wir sind Erfolg«, hörte ich, »nur aber naus.« Am 5. Oktober trieben Polizisten die Zugeführten, wie sie die Verhafteten nannten, mit Knüppelhieben von der LKW-Ladefläche vor ein flaches, schuppenartiges Gebäude bei Bautzen. Einzeln eintreten, Leibesvisitation. Frauen links an die Wand, Männer rechts, Arme hoch, Beine auseinander. Nach stundenlangem Stehen sperrte man die Verhafteten in Boxen. Es handelte sich um einen ehemaligen Pferdestall. Links die Frauen, rechts die Männer, je zu zehnt. Der Pferdestall musste, den Echos der Schritte und der Schreie nach zu urteilen, ziemlich groß sein. Die Verhafteten bekamen weder Nahrung noch Decken. Auf dem Boden lag feuchtes Stroh. Sätzen verboten, Reden verboten. Jedes Mal, wenn die Tür aufgerissen wurde und neue Verhaftete hineinstolperten, dachte ich, dass wir weggebracht und irgendwo vor einer Wand abgeknallt werden würden, einfach weil man Platz brauchte. Hin und wieder holten die Polizisten jemanden heraus, der gesprochen hatte oder austreten wollte, der auf irgendeinem Recht zu bestehen wagte, prügelten, schleiften den Leib zurück in die Box. Ich suchte Anne, sie hatte auf dem Lastwagen über mir gelegen. Ich musste austreten. Ich hätte es mir, sagte ein Aufpasser, vorher überlegen sollen. Ein junger Mann neben mir protestierte. Der Aufpasser zog ihn heraus. Ich konnte ihn bei der Prügelorgie beobachten, die er, vielleicht absichtlich, nicht in einer dunklen Ecke, sondern unter einer Stallfunzel abzog. Er drosch auf den jungen Mann ein, der das Schwerter zu Pflugscharenabzeichen trug. Angst und Befriedigung lagen auf dem Gesicht des Polizisten. Auch der war jetzt frei. Nach vielen Gummiknüppelklatschern, die schon gar keine Reaktion des wahrscheinlich bewusstlosen jungen Mannes mehr bewirkten, schien die Angstlust auf dem Gesicht des Polizisten von einer Art Dankbarkeit abgelöst zu werden. Er setzte sich auf eine Obstkiste, wirkte müde. Am 6. Oktober wurden Anne und ich freigelassen. Man warf uns irgendwo vor Dresden aus dem Lastwagen. Der Beifahrer, ein Offizier, beugte sich aus dem Fenster. Beim nächsten Mal stellen wir euch an die Wand. 6. Oktober, Judith, Nina Schmücke und Anne bereiteten mit Schauspielern, dem Regisseur Wolfgang Engel, technischen Mitarbeitern des Dresdner Schauspielhauses, eine Protestresolution vor. Abends, nach der Vorstellung im kleinen Haus in der Togliattistraße, verlas das Ensemble die Resolution: Wir treten aus unseren Rollen heraus. Das Publikum spendete stehend Beifall. Schauspieler schenkten dem Publikum Blumen, die das Publikum den Schauspielern zurückschenkte. Zwölfter 8. 2015, Mittwoch, operativer Vorgang Marschallin, die Eiskönigin. Morgenlage, Leitungsebene. Karl Randt trug aus der Presseschau vor, Schlagzeilen, Lob und Kritik für die Kanzlerin, wobei sich bei besonders harten Worten die Stimme senkte, ja, belegte. Er musste sich räuspern, schien um Verzeihung zu bitten für die Frechheiten, die er vortragen musste. Annes Büroleiterin, genannt der Drachen, hatte sich gesetzt, ließ einen Stift zwischen den Fingern wippen, klickte sich durch den Terminplan der Kanzlerin. Anne bat um Wortmeldungen. Die harsche Kritik in verschiedenen Medien, vor allem in der Südtrevischen, dem Kurier, aber auch in einigen Erzeugnissen der Gelbpresse hatte sie getroffen. Allerdings ließ sie sich kaum etwas anmerken. Ihr Gesicht wirkte kühl, beherrscht, versteinert. Unter den Augen lagen Schatten von einer wie immer zu kurzen Nacht. Die Mundwinkel hatten sich leicht und wie betrübt über so viel Unverstand nach unten gekrümmt. Mehr Kummer als Erregung. Und doch arbeitete es in ihr. Sie scharrte mit dem Zeigefinger ihrer rechten Hand am seitlichen Ansatz des Daumennagels, um ein dort überstehendes Hautstück abzupolken. Diese Geste kannte ich schon von der Anne, die mit Richard, meinen Eltern, Niklas und Gudrun im Haus Karavelle in politischen Diskussionen gesessen hatte. Die Kanzlerin hatte auf ihrer Sommertour zu Land und Leuten einen kurzen Stopp in einer Förderschule eingelegt, war einem Flüchtlingsmädchen begegnet, das vor laufender Kamera in Tränen ausgebrochen war, aus Angst, in Deutschland nicht bleiben zu können. Die Kanzlerin war auf das Flüchtlingsmädchen zugegangen und hatte es kurz gestreichelt. Ein zaghaft und unbeholfen wirkender Ausbruch spontaner Zuneigung, begleitet allerdings von einer Botschaft aus der Realpolitik, wie es in der Trevischen Nachrichtenagentur geheißen hatte. Dass nämlich, so die Kanzlerin im Moment des Streichelns, wenn wir jetzt sagten, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen, dass wir das auch nicht schaffen könnten. Jedoch hatte der Clip, den die Trevische Nachrichtenagentur angefertigt hatte, eine sogenannte virale Wirkung entfaltet. Zunächst ohne weitere Beachtung im Regionalfernsehen gelaufen, zeigte er seine wahre Kraft, seine Potenz zum sogenannten Agenda-Setting, kurze Zeit danach im Netz. Die Tränen des Flüchtlingsmädchens, das noch dazu an einer Gehbehinderung litt und vielleicht ausgewiesen werden würde, dadurch nicht würde in Deutschland studieren können, und die auf diese Tränen, diesen Gefühlsausbruch folgende Reaktion der Kanzlerin, kühl, geschäftsmäßig, im besten Fall noch linkisch, Spin-Doktor Randt und die Verantwortliche für politische Grundsatzplanung und Außendarstellung, Leiterin des Referats Medienberatung, Evelyn Sievert, sahen spätestens jetzt und allerspätestens, als auf Twitter der Hashtag Anne Streichelt auftauchte, Handlungsbedarf, stellten gegen das verkürzte, dramaturgisch bearbeitete Stückchen Wirklichkeit die gesamte Szene ins Netz, den Zusammenhang also, den Kontext, wie gesagt wird, allein es war zu spät. Zuschreibungen wie die kalte Kanzlerin, kühl, emotionslos, empathiefrei häuften sich. Einen Tag später wurde die Szene von allen Zeitungen, Newsseiten, Fernsehsendern kommentiert. Eine Comedy-Show zeigt in einer Schleife zum bitteren Gelächter des Studiopublikums immer wieder die unbeholfen ausgestreckte und dann das Flüchtlingsmädchen streichelnde Hand. Es war die Hand, an der Anne von Ingrid Barzano und Richard operiert worden war. Man sah in der Vergrößerung, die das wichtigste Organ unserer Gelbpresse online und dann auch in der Printausgabe brachte, zunächst nicht nur eine weintraubengroße Träne, sondern auch die Operationsnarben an Annes Hand. Kurze Zeit darauf waren die Narben wegretuschiert worden und nur noch die Weintraubenträne zu sehen. Auf der Titelseite bot sich diese Träne der mitleidenden Leserschaft dar, zeigte unter der mit Gletscheroptik ausgestatteten Schlagzeile »Die Eiskönigin« die Herzlosigkeit der Kanzlerin. Die Eiskönigin und die Weintraubenträne des Flüchtlingsmädchens waren nur die Höhepunkte einer Entwicklung, die gewissermaßen saugnapfähnlich, Punkt um Punkt und Fleck um Fleck von einer sorgsamen Inszenierung abgerissen hatte. Anne, die Kümmerin, Anne, die unaufgeregt sachliche, allem Pathos abholde Bundeshauptsachverhaltsbearbeiterin, Anne, die Mutti geworden war und jetzt für dieses Flüchtlingsmädchen nicht mehr als eine linkische Geste und den Satz, das können wir auch nicht schaffen, übrig hatte. Dabei mehrten sich die Attacken auf Flüchtlingsheime, rechte Gewalt, so sahen es viele Medien, nahm zu und die Kanzlerin schwieg. Dazu kam, dass einer unserer prominentesten Schauspieler, Hauptdarsteller zahlreicher Actionstreifen, Frauenschwarm Nick Schiller, dieses Schweigen unserer Kanzlerin nicht mehr hinzunehmen bereit war. Er postete eine Aufforderung auf Facebook, die Kanzlerin und ihr Vizekanzler sollten doch endlich übernehmen. Es hatte wieder einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim gegeben. Raphael Siegemund, unser Vizekanzler und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei, meldete sich noch am gleichen Tag, woraufhin Schiller auf Facebook jubelte, Bam! Der Vizekanzler hat sich gemeldet. Es war dieses Bam mit drei Ausrufezeichen, das Spin-Doktorand so beeindruckte, dass er es in seinen Ausdrucksschatz übernahm. Auch jetzt in der Morgenlage kennzeichnete er volle publizistische Wirksamkeit mehrmals mit dem chillerschen Bam und immerhin war dem chillerschen Bam der Besuch unseres Vizekanzlers gefolgt. Ist das Nick Chiller? Gemeinsam hatte man sich den Kameras gestellt, denen unser Vizekanzler denn auch sofort erklärte, dass er Nick Schillers Zorn gut verstehen könne, woraufhin Nick Schiller erklärte, dass unser Vizekanzler ein gerader Mann sei. Auch die Umfrageinstitute nahmen an der Meinungsbildung teil. Eine überwältigende Mehrheit der Befragten stimmte dem Vorschlag zu, dass unsere Kanzlerin ein Flüchtlingsheim besuchen und ihre unverständliche Zurückhaltung endlich aufgeben müsse. Ein Monat war seit der Tränen- und Streichel-Image-Katastrophe verstrichen. Das sogenannte Sommerinterview, jährlich einmal im zweiten Trevischen Fernsehen ausgestrahlt, rückte näher. Karl Rand und Evelyn Sievert sahen nun den Zeitpunkt der Enthaltsamkeitsenthebung gekommen und unterzogen Mutti, in dieser Rolle sollte unsere Kanzlerin auftreten, einem ausgiebigen Briefing. Das Sommerinterview hatte seine Tücken. Es wurde nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet und dann ungeschnitten gesendet. Was ein unerfahrener Konsument von draußen als Vorteil anzusehen geneigt sein mochte, war für die Imageberater, also die Profis, immer wieder ein Anlass zur Bearbeitung ihrer Klienten. Neigten diese Klienten doch regelmäßig dazu, in solchen unter den Jupiterlampen der Öffentlichkeit vollzogenen Bratvorgängen unnötige Details preiszugeben, ungeschickt zu formulieren oder sich in spontanen Ideen zu verheddern. Vizekanzler Siegemund hatte die Neujahrsansprache unserer Kanzlerin, in der sie ihre Wähler aufgefordert hatte, den islamfeindlichen Pegida-Demonstrationen fernzubleiben, zum Anlass genommen, sich mit Pegida-Anhängern und Gegnern auf eine Diskussion einzulassen. Siegemund trug dabei eine Lederjacke, das sollte wohl Volksverbundenheit signalisieren, und diesen Auftritt mit dem Satz zu begründen, es gebe ein demokratisches Recht darauf, rechts und national zu sein. Dieser Lederjackenausflug in den Populismus misslang freilich. Ein sogenannter Shitstorm ergoss sich über Siegemund. Die Sozialdemokratische Partei büßte in den Umfragen ein, auch konnte sie sich mit solchen Eskapaden auch schon qua Selbstverständnis nicht einverstanden erklären. Siegemunds Idee wurde als parteischädigend eingestuft. Glutsommer, Staubwinde, die Gärten stehen verdorrt, von den Obstbäumen fallen die gelben Blätter, brechen die vertrockneten Äste. Höchste Waldbrandwarnstufe. Außer der Diesbar, dem ältesten, aber den geringsten Tiefgang beanspruchenden Dampfer der Weißen Flotte, fahren keine Schiffe mehr. Die Elbe in Dresden hat noch etwa 50 Zentimeter Wasserstand. Die Fische haben sich in die Fahrrinne zurückgezogen. Wespenplage. Schienen verziehen sich, die Bahn lässt manche Strecken nicht mehr befahren. An manchen Tagen nahezu 40 Grad im Schatten. Neunter Oktober. Das Licht in den Häusern war nicht das Licht einer Stadt, die sich auf den Schlaf vorbereitet und ihren Tag abstreift wie eine alte Haut. Brennende Kerzen, Zeichen des Widerstands in den Fenstern, die Straßen leuchtende Schluchten, Menschen mit Kerzen in den Händen, transparente, noch eingerollt, selbstgebastelte Plakate, Gruppen und Grüppchen noch lose. Wir wollten uns mit Uwe Schwabe an der Nikolaikirche treffen. Er war einer der Gründer des Leipziger Forums und dessen Regionalsprecher. Anne und ich hatten ihn über Pfarrer Christoph Wonneberger kennengelernt, der, bevor er nach Leipzig an die Lukaskirche gegangen war, Pfarrer an der Dresdner Weinbergkirche gewesen war. Er hatte die Friedensgebete an der Dresdner Dreikönigskirche eingeführt. Die Leipziger Nikolaikirche hatte diese Form des Protestes übernommen. Aus den Friedensgebeten waren die Montagsdemonstrationen hervorgegangen. Anne erzählte, dass er am 25. September zu St. Nikolai in Leipzig gesprochen habe. Stasi-Apparat, Hundertschaften, Hundestaffeln sind nur Papiertiger. Fürchtet euch nicht. 2000 Menschen sangen »We shall overcome«. 9. November. Menschen tanzten auf der Mauerkrone. Scheinwerfer und Peitschenlampen erhellten einen mit Panzersperren und Stachelbetten bestückten Streifen Niemandsland. Die straßenzerschneidende Betonwand war nur die erste einer Reihe von weiteren Mauern. Ein Zaun aus Betonpfählen, nach innen abgeknickt und mit Stacheldraht bewehrt, hinderte den Flüchtling am Weiterlaufen. Stachelbetten, breite Stahlplatten mit Stahlspitzen, in die der Flüchtling, wäre es ihm gelungen, den Zaun zu überwinden, gesprungen wäre. Der Weg für die Grenzpatrouille. Ein mehrere Meter breiter Streifen aus feinem, gehaktem Sand steckten Minen darin. Judith und Nina Schmücke hatten darüber diskutiert. Sie hielten es für unwahrscheinlich. Sowas macht Krach, meinte Judith. Und Krach können sie an dieser Grenze nicht brauchen. Im Sand, schwarz, im Mauerlicht, eine Fußspur. 'Der Fabian schreibt nun nicht nur an der Chronik, sondern er hat auch einen Alltag. Und zu dem Alltag gehört sein Cousin Christian. Christian ist einer der Hauptprotagonisten des Turms gewesen, hat Medizin in Leipzig studiert, ist inzwischen Arzt. In diesem Trever Arzt der Unsrigen. Die Unsrigen sind eine lose Zusammenballung von Freunden etwa gleichen Alters. Fast alle sind in der trevischen Verwaltung, Administration tätig, einer im Kanzleramt auch. Und der Christian fährt nun als wie Schiffsarzt oder begleitender Arzt mit seinem Stiefvater, Annes zweiten Mann, ins Mittelmeer, um dort Flüchtlinge zu retten. Er ist da sehr engagiert, ist ehrenamtlich tätig im Camp 1, versorgt die, versteht Pegida und andere Demonstrationen überhaupt nicht, lehnt die strikt ab. Der Fabian aber kann nun oder soll nun oder darf nun die beiden Kinder von Christian betreuen, die bei ihm übernachten. Ein Wochenende zunächst, dann etwas länger, solange der Christian in humanistischer Mission im Mittelmeer tätig ist. Nun geht er am 29.08.2015 an einem Sonnabend in den Baumarkt. Saugnäpfe stand ganz oben auf dem Einkaufszettel, den ich gestern, bevor ich zu Theo und Clara in die Schule gegangen war, geschrieben hatte. Mit Ausrufezeichen. Saugnäpfe fürs Bad. Da ich durch die Fliesen keine Bohrungen treiben wollte. Ich befürchtete, die Fliesen würden unter der Aktion meines Bohrhammers brechen. Die Oberfläche würde in Sprengseln abplatzen. Es mussten besondere Saugnäpfe sein, nicht die üblichen, die es in den Drogeriemärkten gab. Baumarkt-Saugnäpfe mit einem Durchmesser von 10 cm. Theo erzählte von einer Aufgabe, die er bekommen hatte. Eine Antwort auf die Frage, was ist interessant am Leopardenfisch? Ich antwortete, das Interessante am Leopardenfisch sei für mich, dass er wie ein Leopard gezeichnet sei, wo der Leopardenfisch aber doch im Wasser lebe. Wie das zugehe, diese Überschreibung von Eigenschaften eines Tiers, das an Land lebe, auf ein Tier in ganz anderen Zusammenhängen. Interessanterweise funktioniere das. Im Baumarkt Gedränge, Sonderrabatte und eine Aktionswoche für Dämmstoffe. Ich dachte, angesichts der Menschenmassen, die sich vom Parkplatz mit XXL-Einkaufswagen in den Baumarkt und von den parallel geschalteten Kassen davor Krimskrams in Griffhöhe aus dem Baumarkt wieder zum Parkplatz schoben, diesmal mit vollgepackten Einkaufswagen, dass es keine gute Idee gewesen war, mit den Kindern, die eine lange und anstrengende Schulwoche hinter sich hatten, ausgerechnet in einen Baumarkt zu gehen, aus dem einzigen Grund, dass ich bestimmte Saugnäpfe brauchte, die auf den großen, glatten Fliesen meines Bads länger als 24 Stunden haften blieben. Einen Bademantel, Badetücher, meinen Juchtenlederriemen, auf dem ich meine Rasiermesser abzog, ein Babybadetuch, einen Föhn und den von Elisabeth gebliebenen Kulturbeutel aushielten. Die Kinder waren sofort einverstanden gewesen mit meinem Vorschlag, in den Baumarkt zu gehen. Da gäbe es doch die Riesenhüpfburg und die Adventure Area. Ich könne sie dort ruhig abgeben, so Theo. Clara aber wollte zu Ikea. Sie hatte dort bei ihrem letzten Besuch mit Rainer ein Getränk namens Bubbelwatten bekommen. Bubbelwatten, murmelte ich, wollte aber nicht zu Ikea, weil es dort zwar Bubbelwatten, aber nicht diese besonderen Saugnäpfe gab, die ich brauchte, wenn ich keine Löcher in meine Badfliesen und auch nicht in die Fugen zwischen den Fliesen bohren wollte. Die Fugen waren nur wenige Millimeter breit. Ich hatte Angst, dass die Fliesen herunterfallen würden, wenn ich, und sei es nur mit einem 5er oder 4er SDS-Bohrer, in die Fliesenfugen Löcher senken würde. Auch verwechselte ich meist am Umschalter des Bohrhammers die Stellungen mit und ohne Hammervortrieb, wusste nicht genau, welches Piktogramm für welche Weise des Bohrens galt, hatte überhaupt Respekt, nein, Angst vor diesem Bohrhammer, hatte Angst, eine Stahlstrebe anzubohren, ein Armierungseisen oder am schlimmsten eine in der Wand verborgene Strom- oder Wasserleitung. Um das auszuschließen, besaß ich einen Stromleitungsprüfer, der, wenn man ihn anschaltete und eine Leitung in definierte Nähe kam, einen Quäkton hören und ein rotes Lämpchen aufleuchten ließ. Leider war das Ding seit meinem Umzug defekt, es piepte gar nicht mehr oder ständig. Schon deswegen durfte ich es nicht wagen, mit dem Bohrhammer eine meiner Badezimmerfliesen, ein Schluck Bubbelwatten zur Stärkung hin oder her, anzugraben. Es mussten Saugnäpfe sein, die beste Lösung für einen, der dauerhafte Lösungen, die mit Stromleitungsprüfern und Bohrhämmern verbunden sind, ablehnt. Saugnäpfe mit 10 cm Durchmesser, Octopus-Saugnäpfe am besten, sie hießen tatsächlich so, und am besten auch ein neuer Stromleitungsprüfer. Eine dauerhafte Lösung, dachte ich, indem wir uns auf den Baumarkt zubewegten, hatte auch einiges für sich. Einmal die Stressschranke überwunden, einmal mit Bubbelwatten gestärkt, den Hammer richtig eingestellt, wozu gab's Heimwerkeranleitungen im Netz, vorwärts immer gebohrt und rückwärts nimmer, Haken aus gebürstetem Stahl in Fischerdübel gedrückt und mein Problem wäre für lange Zeit, wenn nicht für immer, gelöst gewesen. Saugnäpfe, gerade solche von 10 cm Durchmesser, Octopus-Saugnäpfe beanspruchten Platz. Außerdem konnte ein Raum voller Saugnäpfe leicht unwohnlich wirken, junggesellenhaft. Ich googelte im Smartphone, zeigte Clara auf der IKEA-Homepage, dass dort keine solchen Saugnäpfe, wie ich sie mir vorstellte, geführt wurden, versprach Clara aber eine eingeschweißte und gerade ebenfalls in der Aktionswoche angebotene Kunststoff-Rentierprinzessin, die sie am Rand der IKEA-Homepage als Werbe-Pop-up des Baumarkts, den ich besuchen wollte, entdeckt hatte. Clara war zufrieden mit der Aussicht auf die Rentierprinzessin, im selben Moment, der ihr den Besitz einer solchen Rentierprinzessin zugesagt zu haben schien. Ich hatte nichts versprochen. Mir war die Rentierprinzessin vom ersten Anblick an widerwärtig. Ich fand es überflüssig und sinnlos, für solchen Mist Geld auszugeben, fand dieses Quengeln und Verwöhntsein und Habenwollen der Kinder abscheulich, hasste mich, dass ich ausgerechnet heute in den Baumarkt ging, hasste die Rentierprinzessin, ein geradezu idiotisch lächelndes Geschöpf mit metallikblauen Haaren, in Massen abgepackt und neben die Kassen geschüttet, in der Hoffnung, dass von diesen Massen wenigstens ein paar Exemplare von gierigen Kindern gefordert und also von Erwachsenen auf die ohnehin schon vollgestopften Einkaufswagen gepackt werden würden. Nur damit Ruhe herrschte und der Geräuschpegel wenigstens für den Moment sank, indem man von piependen Barcode-Ablesern der Kassiererin direkt gemeint sein würde, ihren eilig wegsortierenden Bewegungen, der Ungeduld der Kinder, der Ungeduld der Warteschlange angesichts der vom Laufband vor dem Barcode-Ableser zum Laufband hinter dem Barcode-Ableser wandernden Saugnäpfe. Ich hatte sie in der Extra-Large-Sparpackung gekauft, 100 Stück, Aktionspreis Octopus-Saugnäpfe in der Goliath-Ausführung. Batterien, selbstklebenden Parkettschoner für Stuhl- und Tischbeine, Weihnachtsbaum-Elektrokerzen, die sich beim Wiedereinräumen in die Box hoffnungslos verheddern würden, da sie auf eine Schnur gereiht steckten, die beim Einräumen zusammenzulegen und beim Ausräumen am Baum zu entwirren war. Die Kerzen konnten, wenn sie kaputt gingen, nicht einzeln ausgetauscht werden. Ging eine Kerze kaputt, musste man also entweder die Lichtlücke am Baum hinnehmen oder eine komplett neue Elektrokerzen-Weihnachtsbaumschnur kaufen. Ich tolerierte drei Lichtlücken, die allerdings schon beim ersten Fest und beim Einschalten entstanden waren, sodass ich die Schnur wutentbrannt, da sie nicht selber brannte, brannte ich, vom Weihnachtsbaum gerupft, ja, von blindem Hass getrieben, regelrecht heruntergerissen hatte, unter Verlust zunächst einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Weihnachtsbaumnadeln und nach dem Fall des Weihnachtsbaums einer Douglasfichte fast aller Lauscharer Kugeln und Erzgebirgsschnitzereien. Die Rentierprinzessin also, die auch etwas Gottverlassenes hatte, sodass mir Claras Wunsch auf einmal weniger aus Habsucht als aus Mitleid zu rühren schien, obwohl die Rentierprinzessin in hunderten, wenn nicht tausenden Exemplaren neben den Kassen schmorte und also das Lächeln, das ihr Clara persönlich gegolten und sie in ihr Herz getroffen zu haben schien, ein industrielles und überhaupt nicht für sie persönlich bestimmtes war. Ich zahlte meinen Einkauf, der aus allem Möglichen und nicht nur aus den drei oder vier Saugnäpfen bestand, die ich eigentlich nur hatte kaufen wollen, zahlte die Rentierprinzessin und bei der Gelegenheit, da Theo es unfair fand, dass zwar Clara ihre Rentierprinzessin, das Rentier sah wie eine Seekuh aus deren Kopf eine Mistel wuchs, er selbst aber nichts bekommen hatte, ein Fidget Spinner. Ein dreieckiges, buntes Ding mit kugelgelagertem Mittelring. Man konnte mit Daumen und Zeigefinger auf diesen Ring greifen. Der Spinner drehte sich um diese Achse. Das war alles, was er tat. Aber alle Jungs, so Theo, hätten jetzt diese Fidget Spinner. Die Kassiererin schob die Packungen mit den Octopus-Saugnäpfen Goliath-Größe über den Scanner. 30.08.2015, Sonntag. Vorläufige Lösung des Haftsauger-Problems. Leim in der Umzugskiste von Nikon New York. Die Octopus-Saugnäpfe Goliath-Größe taugten überhaupt nichts. Sie fielen schon unter ihrem Eigengewicht nach halben und ganzen Minuten von den Fliesen. Ich hörte sie, als die Kinder schliefen, in unregelmäßigen Abständen auf den Badewannenboden klopfen. Oktober. Wir erreichten den Ring. Auf ihm würde die Demonstration um die Innenstadt ziehen. Weiße Flaggen, rote Buchstaben. In der ersten Reihe ging die Leipziger Sozialdemokratie. Viele Studenten. Eine Studentenrevolution war es bisher nicht gewesen. Jedenfalls nicht von Studenten staatlicher Hochschulen. Weder in Dresden noch in Berlin. Vielleicht hatte sich doch eine gewisse Systemtreue oder auch nur Bequemlichkeit beim intellektuellen Nachwuchs durchgesetzt. Vielleicht waren die Leipziger Studenten aus anderem Holz als die Studenten im Rest der Republik. Vielleicht stammten viele Leipziger Studenten aus dem Rest der Republik und die Stadt trug das ihre zur Aufmüpfigkeit bei. Vielleicht stimmte meine Beobachtung nicht. Es war kurz nach 18 Uhr. In den Lautsprechern des Stadtfunks, die am Ring standen, knackte es. Die Erkennungsmelodie ertönte. Masur sprach, der Gewandhauskapellmeister. Ich starrte auf die Lautsprechersäulen, die ich mit Frühsport und Marschmusik verband, hörte der Stimme zu, einer zivilen, schwankenden, um Besonnenheit werbenden Stimme, der man Erregung und Furcht anmerkte. Ein Reisebus war in den Menschenmassen stecken geblieben. Aufatmen auf beiden Seiten nach Masurs Rede. Es hätte alles auch ganz anders kommen können. Fabian ist verheiratet gewesen mit Elisabeth Delanotte. Das ist die Tochter von Martin Delanotte, dem jetzigen in Trever amtierenden Innenminister. Inzwischen sind die beiden geschieden. Elisabeth ist zugleich auch Fabians Vorgesetzte in der 1001-Nacht-Abteilung. Und er beobachtet sie immer wieder, weil sie inzwischen mit einer Kollegin zusammenlebt und sich sehr verändert hat. Annäherungen an Elisabeth. Die 1001-Nacht-Abteilung zeigt ein menschliches Gesicht. Nun ja, ich hatte gedacht, einen beschaulichen Sonntagnachmittag in der Chronik vor mir zu haben. Kaffee in der Wiener Bibliothek, ein Schwätzchen mit Antiquar Blaustern, Durchsicht einiger bestellter Bücher über den Komplex Wende. Nichts Aufregendes also, Sonntagnachmittag eines Einzelgänger-Fauns. Doch war schon während der Überfahrt von der Republik der Seeungeheuer zur Spindel in Nachklängen an Rainer und die Kinder aus einer noch steigenden, eine bereits vor dem Plopp befindliche Seifenblase geworden. Die Fähre war voller Migranten, junge Männer zumeist, vereinzelt Frauen mit Kindern. Vor zwei Frauen, die erschöpft abseits am Fährbug saßen, die Köpfe ihrer erschöpften Kinder auf den Schößen, hantierten Journalisten mit ihrem sogenannten Equipment. Die Bilder dieser Frauen würden bald auf den Online-Portalen der südtrevischen Nachrichten, der Wahrheit, im ersten und zweiten trevischen Fernsehen auftauchen. Die Verteidigungsministerin selbst stand an einer Feldküche, hielt eine Suppenkelle in der Hand und schenkte Suppe aus, wobei sie vom Kamerateam des ersten trevischen Fernsehens, Armanja Menli-Musulin, am Mikrofon mittels Handbewegungen gebeten wurde, verschiedene Ausschankpositionen einzunehmen, mal bescheiden in der Reihe der Köche, darunter der Colonel und unser Vorgesetzter im Verteidigungsministerium, Staatssekretär Varunik, mal davor im Modus, die Verteidigungsministerin präsentiert ihre Truppe, mal sie en face mit dem die Suppe entgegennehmenden Flüchtling, mal der Flüchtling im Profil, die Verteidigungsministerin von vorn lächelnd, zupackend. Das Femini zeigte Einsatz, das Femini steht nicht abseits. Femini ist Verteidigungsministerium. Elisabeth, erschöpft, aber mit dem ihr eigenen Ausdruck von Glück, koordinierte die Anlieferung von Verbandsmaterial, Duschzellen, mobilen Toiletten, ließ Zelte im Park vor der ehemaligen Buntgarnfabrik aufstellen. Technisches Hilfswerk und Heer arbeiteten mit schwerem Gerät, Kabel wurden verlegt, Rotkreuzcontainer aufgebaut. Franka Brankenstein mit Stift und Block beim Auflesen von Geschichten, nicht auf der Suche danach. Hier braucht man nicht zu suchen, nur mitzuschreiben mit heißem Stift. Eine Geschichte hier wilder als die andere, Flucht, Verfolgung, Krieg, Wahn, Erpressung, Verrat. Die Wahrheit wird eine Sondernummer bringen. Böblinger notierte mit dem Gesichtsausdruck des Reporters, der auf eine Goldader in der Wirklichkeit gestoßen ist und zugleich freies Feld vor sich sieht. Elisabeth kam auf mich zu, hielt ein Klemmbrett, wie es in der trevischen Nachrichtenagentur verwendet wird, hakte im Gehen mit dem Bleistift ab. Ich hatte mir einige von Montserrats Schriften besorgt. Montserrat ist ihre jetzige Partnerin. Sie mit Anstreichungen gelesen, weil ich es mit der mir gewohnten Logik nicht übereinbrachte, wie eine derart intelligente Frau, hundertfach gewaschen in den Wassern des Gerichts- und Prozesswesens, einem nach außen so oft kindlich wirkenden Weltverbesserertum der Grünen anhängen konnte. Ich war mir im Klaren darüber, dass ich mit Zuschreibungen wie »die Grünen« vorsichtig sein musste. Pauschalen verfehlen das Leben, indem sie zwar eine augenblickliche Melodie aus der Vielfalt der Kon- und Dissonanzen der einander überlagernden Linien und Formgebilde zur Hauptsache erklären, den Augenblick für das, was immer und immer unverändert wirkt. Dennoch bildet sich in solchen Orchesterstücken aus der Summe der Melodien so etwas wie ein Klang. Wiederkehrende Melodien sorgen für wiederkehrende Erkenntnisse. Und so sehr ich meine Differenzierungslust, meinen Drang, die Abweichung nicht nur anzuerkennen, sondern sie regelrecht zu suchen, sie als zum Phänomen zugehörig zu betrachten, auch bemühte. Ich konnte nicht feststellen, dass Grüne bereit waren, in ihrer Anstrengung nachzulassen, ein Bewusstsein für die Endlichkeit fossiler Brennstoffe zu schaffen und auf die Verderbtheit unseres auf Verbrauch begrenzter natürlicher Ressourcen fußenden Lebens hinzuweisen. Nur weil irgendein gehässiger Kommentator ihnen deswegen Berechenbarkeit, ja Stereotypie hätte vorwerfen können. Übrigens behaupteten die Grünen ein Gleiches von den Konservativen. Verfolgte man grüne Twitter-Fäden, so hingen all die Verkürzungen und Verdrehungen, die Vorurteile und Pauschalisierungen, die man bei anderen ablehnte, getreulich an dem einen Spielkreuz. Was man dem anderen ankreidete, tat man selbst. Was für die einen galt, das galt nicht für die anderen. Oder nicht unbedingt. Oder nur unter bestimmten Bedingungen. All das interessierte mich naturgemäß, gehörte es doch zur Mechanik der politischen Maschine, die längst eine politisch-mediale Maschine, eine Sprachmaschine geworden war. Eine Maschine zur Erzeugung und Nutzung von Geschichten. An diesem Punkt der Wahrnehmung, den ich einen Punkt der Erkenntnis noch nicht nennen wollte, da zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis unbekanntes Land liegt, befand ich mich in der Buntgarnfabrik, sah und hörte die Kollegen der 1001-Nachtabteilung bei der Arbeit. Elisabeths Neugier gefiel mir. Elisabeth gehörte nicht zu den sogenannten Wessis. Menschen, die mit weltgewandtem Auftreten ihre Arroganz überspielten. Sie versuchte, sich zurückzuhalten bis zu einem Zeitpunkt, an dem sie glaubte, genug erfahren zu haben. Das konnte dauern. Ihre Meinung über Christian blieb eine vorläufige auch dann, als wir im dänischen Viertel nahezu Tür an Tür wohnten. Sie hörte zu, hatte einen Ausdruck des Staunens, der mit Bewunderung gemischt war, auf eine Weise, die mich berührte. Obwohl Elisabeth aus einem der angesehensten trevischen Familienbünde stammte, den Grotes und Sieverts, ihr Vater Martin de la Notte hatte eingeheiratet, fand ich bei ihr nicht den Dünkel, den Montserrat ausstrahlte. Dünkel war gerade bei den alten trevischen Familien verpönt. Man betrachtete ihn als Eigenschaft von Emporkömmlingen. Elisabeth schien gegen ihre Herkunft zu kämpfen, lehnte Privilegien ab, hatte sich als kleines Mädchen gewehrt, eine Privatschule zu besuchen, und damit bei den Sieverts auf Kranges Bramsings für erstauntes Aufmerken gesorgt. Ob ich mich über das Flottenamt um weitere Feldbetten, Schlafsäcke und Wolldecken kümmern könne. Sie habe aus den Beständen des Verteidigungsministeriums zwar schon je 1000 Stück zugewiesen bekommen, doch seien erst 200 Betten und Schlafsäcke eingetroffen. Decken nur einige Dutzend. Sie müsse noch mal nachhaken. Sie wisse nicht, ob bis heute Abend genügend Betten, Decken und Schlafsäcke vorrätig sein würden. In Treva können Augustnächte kalt sein. Im Weitergehen dachte ich wieder über die Grünen nach. Der Faden war mir zu schwingungsarm geraten. Ich sah die ablehnenden oder wutverzerrten, still enttäuschten oder verständnislosen Gesichter meiner Referenzgrünen, wie ich sie nannte, vor mir. Und wieder Elisabeths Gesicht, ihre Augen, die in meinen forschten und nicht glauben mochten, dass ein Mensch, mit dem sie zusammen gewesen war, so verkürzt auf ihre Wirklichkeit zu reagieren, willens oder fähig sein konnte. Auf das, was wir bewältigt hatten und was mit dem Etikett Grün kaum erfasst war. Wäsche waschen mit Schneeberger Blau und Waschnüssen. Warum auch nicht? Ich hatte nichts dagegen, bewusst einzukaufen, wie gesagt wurde, solange unsere Portemonnaies das hergaben. Windeln wechseln bei der kleinen Carola, genannt Röllchen. Diskussionen, wie wir lebten, dass sich an unserem Leben, Elisabeth meinte, dem der Gesellschaft etwas grundsätzlich ändern musste. Sollte nicht alles Atmen auf diesem Planeten vorzeitig verlöschen. Ausgebeutete Erde, verbrannter Regenwald, schrecklich behandeltes Mitleben, Schweine, Hühner, Orang-Utans. Die Konsequenz sein. Elisabeth arbeitete Artikel in den Magazinen des WWF durch, spendete auch dann, wenn wir uns das eigentlich nicht leisten konnten, besuchte Veranstaltungen grüner Politiker, vor allem Politikerinnen, die sie beeindruckten und begeisterten. Sie hatten etwa unser Alter, gut aussehend, erweckten den Eindruck, an etwas zu glauben und für diesen Glauben auch Opfer zu bringen, auf Wohlleben zu verzichten. So wie Elisabeth freiwillig auf Annehmlichkeiten verzichtete, die sie als Tochter aus sogenanntem guten Haus, Spross eines bedeutenden trevischen Politikers, nennen Nichte unserer Kanzlerin, als eine Erbin des Hauses Grote gehabt hätte. Sie war mit mir zusammengezogen. Ich stand ihren Idealen durchaus nicht ablehnend gegenüber. Ideale geben Hoffnung, geben dem Leben einen Sinn. Es richtet sich in die Zukunft aus. Ideale sind bei der Jugend. Und mir war Elisabeths Engagement, auch wenn es mir manchmal auf die Nerven ging, lieber als die Trägheit oder Abgebrühtheit manches Mitbürgers, der auf Ideale, die er nicht versteht, weil er immer zu abgeklärt war, welche zu haben, oder weil er ihren Preis fürchtet, herabsieht. Wer hatte schon etwas dagegen, das Leben von Dieselabgasen zu befreien, fair gehandelte Schokolade und Tees zu konsumieren, naturverträgliches Waschmittel einzusetzen, dass unser Wasser nicht mit Tensiden belastete, für die unsere Kinder würden büßen müssen. Elisabeth forschte zu diesen Oberflächenentspannern, die wasserlaufende Insekten zum Versinken brachten und so zu Millionen töteten. Gifte, die durch Eintrag in größere Gewässer von dort ins Meer die Korallen verbleichen ließen, die Artenvielfalt minderten und allgemein unsere Lebensgrundlage zerstörten. Wer hatte etwas gegen saubere Energie, gegen Windräder, die holländische Landschaften aufriefen, den verschollenen Beruf des Müllers in Form des Windmüllers reaktivierten? Elisabeth fühlte sich dann in ihre Kindheit versetzt, als Carola, ihre Mutter, sie nannte sie beim Vornamen, obwohl das bei Hanseaten nicht üblich war, ihr die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten vorgelesen hatte, in der ein altgewordener Esel als nutzlos von seinem Herrn, einem Müller, aus der Mühle vertrieben wird, woraufhin die kleine Elisabeth so lange geweint und am Familientisch über diese Untat geklagt hatte, bis der Großvater Lorenz Grote für die Ankerreederei einen Esel, den Seeesel Uwe, erwarb. Aber es war nicht nur Elisabeth, deren Gesicht vor meinem inneren Auge auftauchte, wenn ich die Grünen dachte, was sich sofort und schuldbewusst zu einige Grüne oder Grüne abschwächte. Meinem auf populistische Vereinfachung hereinfallenden Vorstellungsvermögen eine Rüge erteilend, es gab auch Holger Rockenbeck de Jeune, in der Tausend- und eine Nachtabteilung seiner Frisur und seines rastlosen Wesens wegen so salopp wie despektierlich schlaflos Holger genannt, Katja Brunner-Ebner alias Kerosin-Kati, ihr Thema waren Flugzeuge und überhaupt Luftfahrt. Sie wollte sie am liebsten verbieten. Gabriele Kral-Kerkenhoff, Ernstfall-Gabi, Projekt Veggie Day für Treva. Wolf-Jürgen Bose, I.M. Hacker, Rotraut-Blau, Tränentraudel, diese angeblich neuartigen Satireformen, Tränentrieschke bei Thomas Mann, wandern inzwischen in die Dossiers. Alle diese Gesichter gab es, doch als Abziehbilder. Das musste mir klar und bewusst bleiben. Die Akteure mit diesen Gesichtern waren damit nur als Masken erfasst. Sie konnten, wusste ich, andere aufsetzen. Holger konnte nachdenklich sein, akribisch und mit Sorge an seinen Kinderbüchern feilen. Die Veneta-Presse hatte schon zwei davon veröffentlicht. Das dritte hatte Elisabeth gegen den Protest Menus durchgedrückt. Es ging um 4 unangepasste Pferde. Er las Gedichte, betrieb einen Blog, auf dem er sich Gedanken über Politik, die Vereinbarkeit von Wirtschaft und grüner Wende, die alternative Partei machte. Katja Brunner-Ebner war Mitglied des Religionsrats von Treva, passionierte Gleitschirmfliegerin, Patin einer von Corbinian Krause eingerichteten Flüchtlingshilfe an St. Nikolai. Ich sah Elisabeth vor mir, ihr entrücktes, gläubiges Gesicht auf einer Mitsommerfeier der Grünen, Zelte, Lieder, die auf den Zelten wehenden Fahnen der grünen Jugend. Viggo Ritter, einer der unsrigen, hielt eine Rede über die Zukunft, in der eine Versöhnung der nur scheinbar gegnerischen Ideen des Christdemokratismus und der grünen Wende möglich sein würde. Erst recht mit der sozialdemokratischen Idee, als deren Gesandter gewissermaßen eher auf diesem Fest spreche. Die Euphorie, das Gefühl von Gemeinsamkeit, Zutrauen und Vertrauen, die Hoffnung, die Verhältnisse ändern zu können, hatte uns wie eine Woge getragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Tellkamp, für den Einblick in die trevische Gesellschaft. Jetzt ist der Raum für Fragen. Ich sage schon mal im Vorhinein, ich weiß nicht, wie viel los sein wird. Deswegen bitten Sie um Verzeihung schon mal vorab, wenn nicht alle drankommen. Aber ich gebe hiermit den Startschuss und bitte um Meldungen.
Ich weiß gar nicht. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Lösung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt passt als erste Frage. Das ist jetzt Zufall. Ich weiß auch nicht, ob Schriftsteller es eigentlich gerne beantworten, aber können Sie machen, wie Sie wollen. Mich würden zwei Dinge interessieren. Erstens, ist die Textpassage, für die Sie 2004 welchen Preis? Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen haben, ist die so noch im Buch oder wie stark hat sie sich verändert? Weil das würde mich fast wundern. Und zweitens, was mich interessieren würde, mich würde Ihre Arbeitsweise und Arbeitsmethode interessieren. Also ob es da einen festen Plan gibt, feste Stunden, wie man es macht, ob man erst mit der Hand schreibt, dann abtippt. Also solche, ja, einfach die Arbeitsmethodik, wie Ihr Alltag aussieht. Ich frage deswegen, weil ich früher ja heimlich immer selbst Schriftsteller werden wollte.
Vielen Dank, Herr Dr. Vosgerau. Ja, die erste Frage. Die Passage ist tatsächlich drin, bis auf ein paar Punkte. Es gibt ein paar Punkte mehr als damals. Das hängt einfach mit einem gewissen Reifungsprozess zusammen, den man als Autor, wenn man auch noch Mensch ist, gemeinhin hat oder haben sollte. Also die Passage ist drin. Das Zweite, wie ist die Arbeitsweise? Ich habe tatsächlich feste Stunden, das muss ich aber haben, weil meine jüngste Tochter 6 wird, nächstes Jahr Schulkind, schlechte Schläferin. Ich glaube, mehr brauche ich nicht auszuführen. Also es muss dann werden, wann Zeit ist. Also ich bin schon in dem Alltag drin. Also ich weiß schon, worüber der Fabian redet, wenn er über Baumarkt-Saugnäpfe philosophiert, über Lauscher Weihnachtsbaumkugeln und auch noch andere Dinge. Ja, also das ist die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Da muss es werden. In der Regel schreibe ich mit der Hand. mit Bleistift oder Füller, neuerdings mehr mit Bleistift, weil ich in der Corona-Zeit als, ja, wie nennt man das, einer, der nicht Bus fahren durfte, zu meiner Tochter dann eine Stunde durch Dresden immer gelaufen bin. Ich wollte das nicht mitmachen mit dem Bus, da bin ich gelaufen. Und wenn man da mal einen Regenguss kommt mit Tinte, da ist Bleistift einfach besser. Deswegen. Und dann übertrage ich das, was im ersten Entwurf mit Handschrift da ist, schreibe ich dann in den Computer rein, verändere einiges und druck's aus, verändere wieder. Und so ist das dann. Ja, und der Arbeitsprozess an sich ist immer eine Überraschung. Jedes Buch ist wie ein Kind, vollkommen anders. Beim Turm konnte ich weitgehend nacheinander schreiben. Das hing aber auch mit der Struktur zusammen, die weitgehend chronologisch dort ist. Hier war das gar nicht möglich. Also das war ein fürchterlicher Arbeitsprozess. Mit Änderungen, mit Umstellungen, mit... Ich habe auch manchmal jetzt bei einer Lesung das Gefühl, ich habe immer die Schwierigkeit, welche Stellen suche ich raus, welche sind charakteristisch. Es gibt ja viel, viel mehr hier drin. Man kann nur einen winzigen Sektor rauspräparieren. Und ich habe immer das Gefühl, das Buch könnte ganz anders sein. Das könnte ich ganz anders zusammenstellen.
Weitere Fragen bitte oder Anmerkungen?
Ja, mich würde interessieren, Sie haben ja Passagen vorgelesen von 1989. Wie stark das also auch sie von Ihnen autobiografisch kommt, allein die Verhaftung und so weiter, oder wo das herkommt?
Ja, das ist immer so eine Frage. Autobiografisch ist in solchen Text, glaube ich, alles. Und zwar deswegen, weil alles Sprache wird. Also der Autor ist immer am deutlichsten in der Sprache und häufig in den Nebenfiguren am Rande deutlicher als in den Hauptfiguren. Das ist, also mich interessiert eher, von mir wegzukommen und unbekanntes Land zu erforschen. Nun ist es aber schon so, dass 1989 war ich 22. Ich war allerdings bei der Armee, bin aber als Zivilist heimlich dann auch von der Armee zu Demos gegangen und hab dort mitdemonstriert. Dann gab es den 5. Oktober 89, wo aus der Prager Botschaft damals die Flüchtlinge über Dresden weitergeleitet worden sind, was ja als schwerer Fehler im Sinne der DDR-Regierung erwiesen hat. Denn das sprach sich rum, von Bad Schandau kamen die Züge, da riefen dann Leute an, logischerweise. Und dann weiß ich noch heute, es war wie eine Panik, die dann Dresden erfasste. Viele stürmten zum Hauptbahnhof, sahen das als letzte Chance, aus dem Käfig rauszukommen und hängten sich an die Züge. Und dann eskalierte das. Mein Bruder war da an dem Hauptbahnhof. Und in dieser Zeit war es nicht friedlich. Also Dresden war die Revolution nicht friedlich. Sondern das war erst in Leipzig der Fall, als der 8. Oktober in Dresden mit der Gruppe der 20 friedlich blieb. Und das habe ich natürlich, wenn ich von der Armee nach Hause kam, mitgekriegt. Wobei das Merkwürdige war, in der Armee war ich fast hermetisch abgeschlossen. Wir durften nicht telefonieren. Es gab eine Telefonzelle, die war gesperrt, versiegelt. Und die einzigen Nachrichten, die wir hatten, waren vom Koch. Der musste raus und rein. Der brachte was mit. Und dann waren wir in der sogenannten Volkswirtschaft. Bewährung in der Produktion oder die Soldaten sollten arbeiten, was beitragen, und da hat man natürlich auch vieles mitgekriegt. Das für mich ist unvergesslich. Ich habe damals in einem Lichtmaschinenwerk gearbeitet als Dreher, und dort war ein Vorarbeiter, ein Meister, der in den Nachtschichten fluchend durch die Hallen rief, das ganze Regime verfluchte. Ein Arbeiter nach dem anderen war weg, ein polnischer Dreher war noch da und ich habe an einer Siemens CNC-Drehmaschine für die Trabants Lichtmaschinenteile gedreht. Mit Diplom übrigens. Das hat er mir gegeben. Und das war eine völlige Anarchie, ein völliges Kaputtsein dieser ganzen Struktur. Und ich habe mich gefragt, wohin führt das? Ich habe in der Braunkohle gearbeitet. Da sagte mir der Meister, komm mal mit. Das war südlich von Leipzig in Bornau. Und sagte, hier, wir haben die Haufen für die südliche DDR. Dort ist 89, dort ist 90, dort ist 91 und danach ist Schluss. Also schon damals eine Energiewende. Naja, und mein Vater hatte sich damals engagiert, auch in den Demoreden. Und das hat man mitgekriegt, diese ganze brodelnde Atmosphäre, und dass man das Gefühl hatte, hier geht's so nicht weiter. Übrigens auch bei den Vertretern selber. Das war wie ein Kartenhaus, an das keiner mehr glaubte. und wo man eigentlich, das hielt nur noch von sich selber. Und wenn da irgendeiner was antippt, dann fällt alles zusammen. Also ich habe dann auch keinen Parteifunktionär mehr kennengelernt, der wirklich überzeugend oder überzeugt davon geredet hat. Selbst die nicht mehr. Ja, also im Turm gibt es eine Szene, das vielleicht noch, wo der Christianer Karbidfabrik arbeitet, das war bei mir auch so, da nebenan die Strafgefangenen mit ihren Silberausrufezeichen hinten drauf. Und wir hatten den gleichen Meister, der ist hier, der kam aus dem Sudetenland, sprach nicht viel. Wir dort mit unseren Routen dort 4 Meter lang an den Söderberg-Elektroden in Halle, in diesem Chemiedreieck, wo das Karbid gekocht wird, bei fast 3000 Grad, eine furchtbare Hitze. Und wenn die Funken sprangen, dann mussten sie aufpassen, dass sie nicht verbrannt werden. Zum einen und zum anderen bildet sich ja dann auch Staub, der explosiv ist. Irgendwann ist die Karbidfabrik dann nach uns, Gott sei Dank, nach uns auch in die Luft geflogen. Dort. Und dort saß der Parteisekretär in der Galerie eine Etage höher und kriegte natürlich mit, was die Arbeiter denken und was sie davon hielten. Ja, so mischt sich das.
Ja, danke. Herr Telkamp, auch eine eher technische Frage. Sie lesen, glaube ich, soweit ich gehört habe, nicht immer dieselben Stellen. Ne? Also Sie suchen sich immer wieder, ist ja auch langweilig wahrscheinlich, immer wieder dieselben Stellen zu lesen. Das, was Sie heute Abend gelesen haben, haben Sie das speziell für diese Lesung hier heute ausgesucht? Und falls ja, warum gerade diese Stellen? Und beispielsweise nicht über die großartigen, für mich wunderbaren, schönen Szenen, über die alten Filmtheatergeschichten und was da so war. Oder eben auch diese, ja doch in diesem Buch sehr häufig vorhandenen, will ich mal sagen, sehr poetischen Szenen. Ja, so, das ist die erste Frage. Und wenn ich darf, noch eine zweite anschließend. Muss man den Turm gelesen haben, um Schlaf zu verstehen?
Also zweite zuerst, nein. Das, es ist aber nützlich, weil viele Figuren wiederkehren und im Turm hängende Motive hier auch abgeschlossen werden. Dafür hängen hier andere wieder. Also eins zum Beispiel, es gibt am Turm Anfang eine Szene, wo der Richard 50 wird. Das ist am 4. Dezember 82. Und sein eigener Bruder, die Familie, das ist nämlich, sind nämlich die Eltern von dem Fabian, der hier der Protagonist ist, die kommen nicht mit, sind nicht dabei. Und das ist schon erklärungsbedürftig, warum der eigene Bruder, die Schwägerin, der Neffe und die Nichte nicht mitkommen. Und das wird hier am Ende des Buchs deutlich, wo die eine Haussuchung erleben, an eben diesem 4. Dezember. Ja, das andere, warum gerade diese Stellen? Also ich lese nie das Gleiche, oder also noch nicht mal dasselbe. Ja, das ergibt sich nicht, sondern das sind immer andere Anziehungspunkte. Und ich wusste nicht, was es hier ist. Ich habe ein paar Videos gesehen, auch mit Ihnen, Herr Waskerau, hier. Das vermittelt aber keinen Raumeindruck. Ich kenne das Publikum nicht, ich kenne den Eindruck nicht. Und ich überlege mir dann, was kannst du da sozusagen mitlaufen? Also im Sinne von das, was du von dem Raum glaubst zu wissen. Was kann man da sozusagen parallel laufen lassen? Was kann man konterkarieren? Danach versuche ich das dann zu komponieren und eben auch einen Grundeindruck über die Technik im Roman zu geben, worum es hier geht, dass der immer wieder zurückblendet und immer wieder in den Alltag zurückkommt. Und der Rest ist Bauch. Manchmal weiß ich es auch nicht, warum gerade das, keine Ahnung. Und dann, ich versuche aber schon zu vermeiden, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder Ihnen, Herr Kleberg, dass man das absolut parallel setzt. Ich habe nur ein einziges Mal eben so eine Filmtheaterszene gelesen, das war in Cottbus. Da gibt es das Filmtheater im Weltspiegel, das ist ein Juwel. Also wer vielleicht mal in Cottbus ist, Innenstadt, Reformarchitektur, wunderbar noch im Betrieb, herrlicher alter Saal, nichts ist zerstört und dort muss man, glaube ich, also wenn es da um Kino geht, dort muss man dann mal über Kino was machen.
Ich darf fragen, Herr Telkamp, gibt es für Sie Autoren oder Werke der Romanliteratur dieser Welt, an denen Sie sich orientieren, die Ihnen Vorbilder waren oder sind? Und wie gehen Sie damit um? Das heißt, wie bleibt die Orientierung? Wie stoßen Sie sich davon ab? Wie merken Sie den bestimmenden Einfluss der Vorbilder, die Sie gewählt haben?
Naja, also der Umgang, die gibt es natürlich. Das Buch thematisiert das auch. Der Fabian ist Mitarbeiter der Chronik, das heißt, er schreibt. Dodder hat mal gesagt, dass die Geschichtsschreibung die moderne Romanform ist. Das ist zum Beispiel so ein Name. Heimito von Dodder ist einer, bei dem es sehr häufig im Alltag geht, um keine großen Ereignisse. Also wenn sie die Strudelhofstiege und die er als Rampe bezeichnet hat zu dem Hauptwerk, die Dämonen, wenn Sie das lesen, passiert nicht viel. Und Sie können manchmal, das hat Mosebach mal gesagt, das Merkwürdige bei Doderer ist, eine Szene, die Sie in Erinnerung haben, ist nicht dort, wo Sie sie im Buch zu glauben meinen oder zu finden, wo Sie sie finden können. Und das Grundgewebe, also das, ich unterscheide für mich immer zwischen dem Romantyp Epic, also ein epischer Roman, und der andere, der häufig vom Publikum geschätzt wird oder mit Roman verwechselt wird, ist der Abenteuerroman. Der Abenteuerroman ist plotgetrieben, hat einen Anfang, Mitte und ein Ende. Das ist was Wunderbares. Ich liebe das sehr, aber das ist nicht mein Typus. Mich interessiert der epische Roman, und epischer Roman lebt aus dem Alltag. Hier vielleicht noch am wenigsten, zumindest im Vorwendealltag, kommt noch mehr. Und der zweite Name, der mir wichtig ist, Uwe Jonsson. Dort wird nämlich der Alltag in den Jahrestagen metaphysisch. Und damit meine ich, dass dieser Alltag beginnt, sich zu übersteigen. Er macht Notate fast sachlich aus diesem New York. Es geht um New York 1968, Tag um Tag. Und die Gesine Crespa mit ihrer Tochter Marie fängt plötzlich an zu schweben, weil dieser Alltag, glaubt man, mit Vietnamkrieg und was alles ist und Präsident Johnson, das ist alles völlig vergangen und was interessiert uns das noch? Aber gar nicht. Sondern gerade dann beginnt das plötzlich wieder vorzukehren. Das interessiert mich sehr, wie man das hinkriegt. Und das ist natürlich letzten Endes Homer. Homer schreibt zwar von Kriegen, aber bei ihm ist das Meer nie blau. Immer violett oder weinfarben oder hell oder blutfarben und sonst was. Und es scheint immer die Sonne. Und das ist auch was bei Dodder. Es ist immer Sonne. Es gibt so gut wie keine Regenszene. Ich kann mich an keiner erinnern. Also Dodderer, Jonsson sind Vorbilder. Thomas Mann ist eins, wobei das Verhältnis ambivalent ist zu ihm. Ich habe alles von ihm gelesen, was in der DDR zu kriegen war. Also bis zu der Essay-Ausgabe von Harry Matter, die leider nach 3 Bänden versandet wurde oder auslief. Das ging vom Zauberberg aus, weil das Lebensgefühl des Zauberberg meiner Meinung nach auch das war bei uns, also in diesem Dresden, dieses Diskutieren, beieinander sitzen, Zeit haben, gleichzeitig vergiftet werden von verschiedenen Giften. Aber das Verhältnis ist ambivalent, also weil Sie sagen, abstoßen. Ja. Ich lese das, es fällt aber dann in ein Vergessen und dann kann ich mich wieder annähern. Oder ich versuche das nicht mehr. Vielleicht kann mir das eher nachweisen, sagen, hier Thomas ist oder hier ist, was weiß ich, Heimito Fjodorowitsch von Kafkust am Berg.
Ja, meine Frage würde so ein bisschen auf die sächsische Dimension des Ganzen abzielen, weil Sie haben ja immer 2 Zeitebenen, die eine 89 und die andere 2015. Und beide Male sind ja die Proteste stark um Dresden im sächsischen Raum, sag ich mal, konzentriert. Also nicht nur, es geht auch um andere Sachen, aber da wäre jetzt quasi die Frage, ob das jetzt bewusst ist, weil Sie immer noch, sag ich mal, diesen Dresdner Lokalschriftsteller drin haben oder eher Zufall, dass sich das so ergeben hat. Oder ein tieferer Sinn dahinter steckt?
Na, weder noch. Also Dresden ist ein Zentrum oder es wird dazu gemacht. Naja, und der Lokalschriftsteller, also Provinz ist überall. Es kommt nur darauf an, die Welt in der Provinz zu entdecken. Also ich halte von den Zuschreibungen gewisser Journalisten mit Heimatautor und Weltautor überhaupt nichts. Es gibt so viel Provinz aus Berlin-Mitte. Und es gibt absolute Weltliteratur aus Jericho, aus Meuselwitz und aus Rande. Also die Zuschreibung, das sind nur oberflächliche Dinge, das interessiert mich weniger. Das Lokale ist immer die Welt, wenn man es zu entdecken versteht und wo es zu leuchten beginnt. Also man muss von dem leben, was man mitbekommen hat, daraus das Beste machen. Die Proteste sind nun mal medial auch stark vermittelt in Dresden zentriert oder scheinen das zu sein. Ich sehe es ein bisschen anders, aber sie kommen dort vielleicht deutlicher heraus als, sagen wir mal, in Potsdam oder in Rostock. Und ich komme aus Dresden, das heißt, das ist meine Herkunft, mit der muss ich arbeiten. Man kann sich natürlich auch versuchen, davon abzustoßen. Das ist ja auch ein Versuch davon, Welt zu gewinnen, wenngleich es eine fiktive Welt ist. diesen Dreh war. Also dieses gibt im Vor- und Nachsatz Zeichnung, wie man sich das vorstellen kann. Und da liegt eben Dresden neben Leipzig und beides mit Sümpfen verbunden, mit diesem fiktiven Stadtstaat. Die Donau fließt durch, die Elbe ist in Sichtweite vom Rhein. Das ist natürlich schon eine deutsche oder sagen wir europäische Landschaft. Der Fabian lebt in einem Viertel, wo die Häuser auf Pfählen erbaut sind. Das gibt's in Leipzig auch, aber Sie werden vermutlich eher italienisch dann denken und solche Dinge. Also ich bin zu stolz, einfach in der Provinz stehen zu bleiben, in meiner, aus der ich komme. Dass ich sächsele, heißt noch lange nicht, dass ich das immer machen muss. Es gibt...
So versteht es leider niemand, dann bitte mit Mikrofon, sonst...
Nee, ich meine, das wäre ja die Frage, ob Sachsen überhaupt so unwichtig ist für die deutsche Geschichte, weil es ja immer so ein bisschen diese Markatichon-Rolle innehatte. Also, dass man dieses bis hierhin und nicht weiter, selbst nur bei Karl dem Großen oder bei der Reformation, ja häufig, sage ich mal, aus der Ecke von Deutschland ausging.
Also, da würden Sie jetzt eine Regionalgenetik unterschieben, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Sicher hat das was für sich, in die Geschichte zu blicken. Ich glaube aber, die jetzigen Proteste oder Protestkonzentrationen haben andere Ursachen. Das sind häufig nämlich die, die 20 waren, eben wie ich, oder 30 waren zur Wende, die jetzt Unbehagen haben. Und die wissen, wie eine Diktatur einläuft und wie sie sich anfühlt. Die wissen, wie Sprachverbote aussehen, wie Denunziationen aussehen, wie Diskursgrenzen oder Diskurseinschränkungen aussehen, die gesamte Bandbreite zwischen, sagen wir mal, Plattenverbot und klügeren Ausgrenzungstechniken kennen. Man kann ja Dinge zweimal verbergen. Ich kann sie rausnehmen. Das war die platte Methode der DDR, indem ich ein Buch einfach verbiete. Ich kann es besser machen, schlauer machen, indem ich eine Auflage zwar bringe und den Autor entlohne, aber das Buch nie geliefert wird. Was will der Autor dann sagen? Der hat sein Geld gekriegt, der hat eine Auflage gekriegt, aber es liest niemand, weil es nirgendwo da ist oder nur bei der Armee. Das geht auch. Und Sie können es noch klüger machen, Sie können einfach alles offen machen, dann geht es einfach unter. So wie es jetzt läuft. Wir können hier reden in der Bibliothek des Konservatismus, das ist vielleicht morgen auf YouTube und es ist trotzdem ein Spiel innerhalb von 100.000. So kann ich Dinge auch ersäufen. Und in Sachsen habe ich den Eindruck, wissen das viele Menschen noch, die politisch auch noch aktiv sind und die auch noch bereit sind, sich dafür zu engagieren. Und das Zweite ist eine Zonenrandlage gewesen, die es dort gab in der DDR. Das ist das Tal der Ahnungslosen gewesen, Dresden, wobei Ahnungslos sich nur aufs Fernsehen bezog. Wir hatten Deutschlandfunk Mittelwelle, also noch hörbar war. Und meine Verwandtschaft, das, was ich überblicke, wir haben schon versucht, uns zu informieren, uns ausgetauscht und gehorcht. Wir haben uns Zeitungen schicken lassen, wenn sie ankamen, sind nach Berlin gefahren, hier in die Botschaften, wo Zeitungen auslagen, haben sie mitgehen lassen oder einer hat sich im entscheidenden Moment umgedreht. Wolfgang Hilbig als Leipziger ist zur Leipziger Messe gegangen mit seinen Messemänteln, die extra geschneidert waren, und hat dort an S. Fischer, Rowohlt, Suhrkamp und sonst was Verständen den Messemantel gefüllt, ist zum Bahnhof gefahren, gemieteten Schließfächern, hat die Schließfächer vollgestopft, ist wieder zurückgefahren zur Messe. Also das gab's alles schon. Und ob da die Sachsen so besonders sind, glaube ich eher nicht, es sind immer Einzelne. Es gibt auch in Sachsen Anpassung, Opportunismus, Schweigen und viel einverstanden sein.
Ja, ich hätte eine kurze Nachfrage zur Figur des Eschler Rock. Die dürfte ja für Peter Hacks stehen. Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass Sie den irgendwie ein Stück weit persönlich gekannt haben, wenn Sie einfach dazu zu Eschler Rock und zu Peter Hacks was sagen könnten.
Nein, ich habe ihn nicht gekannt. Ich bin ihm weder je begegnet. Ich habe viel von ihm gelesen, ich habe viel über ihn gelesen. Ich kannte aber Gottfried Fischborn, der einer seiner Schüler war, der mir viel geholfen hat. Das sind immer Kompositionsfiguren. Er hat äußerlich einiges, er hat in der Art einiges von ihm, aber die Figur ist doch anders und wird auch noch anders entwickelt sein. Also den Zynismus hat er von Hacks, auch das Eingebildetsein, ein sozialistischer Klassiker zu sein. Die stalinistische Attitüde hat er auch von ihm, aber andere Dinge nicht. Und das Winterschreibquartier in der Schönhauser vielleicht noch. Aber warum soll ich mir viel ausdenken, wenn die Wirklichkeit solche reifen Früchte bietet?
Ja, ich habe eine Frage zu der Szene, die Sie uns hier geboten haben. Das ist ja unschwer zu erkennen. Das ist ja nicht nur eine Anspielung, sondern ist ja bis in die Nuancen hinein. Diese berühmte Szene von Merkel und dem Flüchtlingskind Rehm. Welche historische Dimension rechnen Sie dieser Szene zu, dass Sie die auch in den Roman eingewoben haben?
Naja, das ist schwer zu beantworten. Also das Projekt dauert ja noch an, das geht weiter. Beginnt mit 2015. Und wenn man meint, also oder anders, 1989 als Epochenjahr, weitgehend anerkannt, dass dort, was sich grundlegend verändert hat, glaube ich, ist Konsens. Da würde niemand ernsthaft widersprechen. Bei 2015 bin ich auch der Meinung. Aber das kann sich ändern oder das wissen wir nicht. Und vor allem wissen wir oder ich weiß auch nicht, wohin sich das Ganze entwickelt. Also was Wende 1990 war, war bei vielen eine ganz andere Geschichte als das, was sie heute ist. Also wohin hat sich das alles gewendet? Und das sind manche überrascht. Die Dimension dieser Szene, ja, also wenn wir in der Wirklichkeit bleiben, die Anne hat da spurhafterweise in Spurenelementen oder sagen wir mal in Flecken. Diese Figuren ziehen in Flecken etwas von der Wirklichkeit ab. Haben also in Flecken eine Fleckenhaut, eine gefleckte Haut. Und die Flecken auf der Haut sind Teile von Wirklichkeit, soweit sie in Sprache fassbar ist. Und diese Szene ist eine, die eine Figur untersucht, die ein Rätsel ist für den Fabian. Nämlich, sie hat keinen Kompass. Scheinbar. Sie ist keine gute Rednerin, zumindest nicht im landläufigen Sinne. Wenn man gute, das wird auch behandelt, was gute Rede ist, wenn gute, also die Reden, die sie führt, sind nahrungsarm und blutarm, wenig aufregend und trotzdem kommen sie an, weil sie beruhigen. Sie erzeugen Biedermeier. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Und da kann man sich mit Spin-Doktoren unterhalten, was eine gute Rede ist. Ist die geschliffen, wie von Herrn Curio beispielsweise, die auch nichts bewirkt, außer seiner Fanbase? Oder ist eine gute Rede die, wo ein nur Gesülze drin ist, Gemeinplätze, die aber Menschen sedieren und beruhigen? Wirkung. Was ist Wirkung in der Rede? Das ist hochinteressant. Und das untersucht der Fabian an seiner Tante Anne, die er ganz anders kennengelernt hat, in Dresden in der Wohnung als Krankenschwester kennengelernt hat, als sorgende, sich kümmernde Mutter tatsächlich, die aber dann politisch sich gemausert hat, das bleibt noch zu erzählen, und eine ziemlich durchsetzungsfähige und intelligente Kanzlerin geworden ist, die aber interessanterweise das Kanzlertum wie stellvertretend betreibt. Was bei Deutschen gut ankommt, interessanterweise. Also ein Kohl, der sehr bewusst und sehr entschieden und sehr bis an den Rand seiner Möglichkeiten als Kanzler dasteht, ist das eine. Aber eine Anne oder, wenn Sie wollen, Merkel von mir aus in diesem Punkt, die immer so tut, als könnte sie auch was anderes tun. Sie ist eigentlich Naturwissenschaftlerin, macht aber Nebenberuf Kanzlerin. Das kommt merkwürdig gut an bei Deutschen, sehr merkwürdig. Da kann man 16 Jahre lang zu was bringen. Ja, also das ist ein Problem, ich gebe das zu. Vielleicht können Sie noch was sagen, Herr Kleeberg, wie das ist, von Wirklichkeit Inseln abzuziehen oder sie zu häuten, in teilweise in sich Stücke rauszuschneiden und die auf seinen erfundenen Körper zu kleben oder damit zu verschmelzen. Bitte? Ein weites Feld. Ein weites Feld, sagt er.
Ja, meine Frage. Der Turm endet ja mit dem Schlag einer Uhr, mit dem Schlag der Uhren. Und jetzt der Schlaf der Uhren. Hat Sie das Thema nicht losgelassen, als Sie der Turm beendet haben? Oder hatten Sie damals vielleicht schon so die Idee, das muss weitergehen, diese Welt in mir, die lässt mich nicht los? Wie ist da dieser Schaffensprozess, der da stattfindet, ohne jetzt indiskret sein zu wollen? Wie geht sowas vor, sich solche geistigen Anstrengungen dazu unternehmen über Jahre und Jahrzehnte?
Es ist das Bedürfnis, den Figuren zu folgen, weiterzufolgen, dass sie nicht auserzählt sind. Sie sind nicht differenziert genug, sie sind nicht... Also ich ganz grundsätzlich, wie ich jetzt vor einem weißen Stück Papier stehe und sage, das müsste weitergehen, das ist nicht abgeschlossen. Das jetzt zum Verständnis. Also die Anne hier ist im Turm, wie gesagt, eine Krankenschwester, die jetzt nicht vordergründig so agiert. Das sind die Männer dominanter. Jetzt hier in diesem Buch ist sie Kanzlerin. Das ist erklärungsbedürftig. So, man wird ja nicht per Fingerschnipp Kanzler. Sondern da gibt es Intrigen, da muss man sich vorwärts kämpfen, muss man einen gewissen Parteistallgeruch haben, muss Konkurrenten ausschalten, man muss loyale Mitstreiter gewinnen. Wie macht die das? Also aus diesen Überlegungen, wie kommt die dazu und wo kommt die eigentlich her? Aus solchen Überlegungen geht es weiter. Also ganz konkret, die Anne hat zwei Geschwister, den ältesten Bruder Ulrich, der kommt im Turm auch am Rand vor, und den Meno, der ein bisschen zentraler vorkommt. Und die sind beide in Moskau geboren, im Exil. Die Anne aber ist am 9. Oktober 1945 geboren. Und da stellt sich die Frage, wenn die Mutter von ihr aber im Gulag war, wie ist das möglich? Ist die dann entlassen worden? Ist die im Gulag geboren? Ist das gar nicht die Mutter und so weiter? Also aus solchen Überlegungen heraus, die handwerklich Natur sind, auch entsteht ein Bedürfnis, einer Figur weiterzufolgen. Ja, also dann interessieren mich andere. Der Fabian hat einen Vorgesetzten, der ist hier weitgehend unterbelichtet. Da muss mehr Fleisch ran. Den muss ich sehen, greifen, riechen, schmecken können. Ja, und dann ist der Telkamp auf dem Weg zur Kurzgeschichte.
Ja, die Frage ist jetzt schon halb beantwortet. Ich wollte auch nochmal auf die Anne zurückkommen, technische Frage. Die Anne des Turms war ja, wenn mich nicht alles täuscht, nicht als zukünftige Kanzlerin gedacht und angelegt. Also da ist, so wie ich es sehe oder einschätze, musste eine Kanzlerin eine Rolle spielen, mhm, und anstatt sie von außen vorzunehmen, nimmt man sie dann, mhm, aus Gründen der Einheit aus dem vorhandenen Personal. Ja. Nehme ich an, ist ja so gewesen.
Naja, sie war nicht vorgesehen. Gut, klar, ich habe ja den Turm danach geschrieben, das stimmt schon. Aber nee, Sie haben völlig recht, sie war nicht vorgesehen, aber einem Autor, also uns ist doch eine Ökonomie nicht fremd.
Nein, das ist...
So eine Ökonomie, also ich meine, ich habe genug Figuren, mit denen umzugehen, das schwierig ist, also dann eher mal aus dem vorhandenen Personal jemanden entwickeln.
Und das ist, daran schließt sich an die Frage, die Sie mir eben gestellt haben, nämlich sozusagen wie... vermischt sich der reale mit dem fiktionalen Anteil in den Figuren. Und da gibt es irgendwie ein Beispiel, ich glaube Hemingway hat mal irgendwann seinen Freund Scott Fitzgerald fürchterlich dafür kritisiert, dass der Romanfiguren aus unterschiedlichen Vorbildern zusammenmontiert hat. Mhm. Anstatt, wie Hemingway meinte, 1:1 die Leute zu beschreiben. Und da ist dann natürlich jetzt, wenn es ich gewesen wäre, der das hätte machen müssen, ich hätte die Schwierigkeit gehabt, eine Kanzlerin, die ihre gewissen Ähnlichkeiten mit Merkel hat, mhm, eine Frau sein zu lassen, die Mutter ist.
Ja, aber das ist gerade das Interessante, weil das zur Abschattierung beiträgt. Eine Schwierigkeit ist für mich immer die Wirklichkeit ist viel dümmer als ein Buch. Sie ist viel platter. Und wenn ich in Wirklichkeit einfach in ein Buch oder einen Roman einziehe, wird das sofort platt und klischeehaft. Und so ist es ja auch nicht in Wahrheit. Wir sehen ja nur Masken, wir sehen ja nur Augenblickszustände. Auch von Merkel. Die hat auch andere Seiten. Also wer sich 16 Jahre als Kanzlerin halten kann, der muss Qualitäten haben, die vielleicht nicht so sichtbar sind. Auf jeden Fall kann sie nicht dumm sein. Da. Und das sollte man sehen als Autor, der sich selbst gegenüber genug Misstrauen hat, zu sagen, halt, die Figur da, die ist mir nicht differenziert genug, die ist mir nicht gebrochen genug. Da, also das ist es einfach. Aber um diese Schwierigkeit oder damit umzugehen, habe ich mir ja diesen fiktiven Stadtstaat ausgedacht. Es kostet aber viel Energie, sich in einem Fiktivum zu bewegen. Das ist, es hat auch ganz handwerkliche Schwierigkeiten. Das, also, ohne jetzt zu vergleichen, aber Rowling zum Beispiel mit Harry Potter hat eben auch das Problem, wie ziehe ich genügend Wirklichkeit in diese fiktive Welt ein, dass sie relevant wird, dass sie bewegt, dass sie strukturell funktioniert. Wie gehe ich mit Geografie um? Welche Geografien haben diese Fiktiva? Gibt es da einen Fluss? Wie wird das regiert? Wie sind die Finanzen? Welche Sprache sprechen die dort überhaupt? Ist das Deutschland? Ist das sonst was? Alle die Fragen spielen eine Rolle. Das muss ich gut durchdenken und unter Umständen auch verwerfen. Der Vorteil ist, von einer solchen Fiktion, die Welt gehört mir. Und damit kann ich machen, was ich will. Und die ewige dresdnerische Frage: Aber den Bäcker Walter haben Sie jetzt 3 Meter zu weit links platziert. Die fällt dann flach. Hoffe ich.
Es gibt. Danke. Ja, Herr Telkamp, ich habe eine Frage. Und zwar dahingehend: Ich habe einen guten Bekannten, auch gelernter DDRler, ungefähr Ihr Jahrgang. Und wir haben also festgestellt, wir treffen uns öfter mal in Mitte am Gendarmenmarkt oder hier in Charlottenburg. Und wenn wir kritische Themen, und das ist ja auch die Thematik Ihres Buches, ansprechen, dann stellen wir fest, dass wir uns plötzlich zueinander über den Tisch neigen, um also und gucken auch, wer in unserer Nähe sitzt, ob man sich so ungestört unterhalten kann. Und die Frage jetzt an Sie, stellen Sie das heutzutage auch schon wieder fest oder hat sich das mit der Wende gegeben?
Nein, das hat sich leider überhaupt nicht gegeben. Also ich bin immer vorsichtig mit diesen DDR-Zuschreibungen. Das ist ein anderes System gewesen, ein anderes Land. Aber es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten, die mir auffallen. Wobei die, oder anders, also nach meinen Erfahrungen damals in der DDR war es so, dass sehr klar war, wer die anderen sind. Das hat sich dann differenziert und so ganz klar war es dann doch nie, aber zumindest also für mich als jungen Menschen, 13, 14, 15, 16, war das ziemlich deutlich und das hat man auch sehr schnell mitgekriegt, an ganz wenigen Indizien und Zeichen. Ja, diese Zeichen kommen wieder, diese Sticker als Wiedererkennung. Da brauche ich nur ein paar, drei kurze Fragen zu stellen. Ja, also, ich gucke im Zug, wer hat die FFP2-Maske auf? Der sie nicht auf hat, okay, das ist so ein Zeichen oder könnte eins sein zum Beispiel. Was noch auffällt, sind Ähnlichkeiten im Medienkonsum, das ist mir jetzt mal aufgefallen, dass wie in der späten DDR viele Menschen, die ich kenne, sich überhaupt nicht mehr über Mainstream-Medien oder Fernsehen oder Rundfunk informieren. Das ist völlig abgesehen. Sondern, und das ist das eigentlich Interessante, abseits von den Oberflächenmechanismen kehren die bestimmte Verhaltensweisen wieder. Man informiert sich per Buschfunk. In Dresden beispielsweise, wenn ich wissen will, was wirklich los ist mit Corona und Kliniken und Überlastung und Betten, frage ich alte Kollegen, schreibe eine Mail oder treffe mich mit denen und ich frage die Rettungssanitäter, weil die an der Front sind und die ganze Stadt abfahren. Und ich frage Polizisten. Was in den Zeitungen steht, interessiert mich nicht die Bohne. Und das ist so eine Parallele zur späten DDR, die mir auffällt. Also nicht das unbedingt, was steht oder was fehlt, sondern dass es nicht mehr relevant ist für viele in der Meinungs- und Informationsgewinnung. Und das ist aufwendiger. Ne? Die Leute lesen mehr alternative Sachen, die lesen Blogs, die kümmern sich, die arbeiten sich ein, was sie auch wieder stört, weil das Zeit kostet, die dann Kindern verloren geht und so weiter. Aber sie haben das Bedürfnis, ich bin alleine und ich muss mich in diese Sachen eingraben, um hier einigermaßen klarzukommen. Das kehrt auch wieder. Also das ist das, was ich so das patriarchale Verhalten in der DDR, das waren immer die Väter, die haben sich gekümmert um die Kohle, die haben sich gekümmert, wo sind die Beziehungen, kriege ich Winterreifen, kriege ich den Heizer, kriege ich den Durchlauferhitzer, dass ich warmes Wasser habe im Bad und so, das war immer so ein Vaterding. Nicht immer, aber häufig. Und diese Verhaltensweisen kehren wieder und erscheinen mir merkwürdig parallel. Ich habe eher den Eindruck, dass, was jetzt passiert, an andere Zeiten erinnert, nämlich an die Vorläufer des Dritten Reichs, wie das einlief. Das heißt, das Heilserwarten ist wieder da. Die Begeisterung großer Teile der Gesellschaft für eine Verheißung ist da. Das war in der DDR nur am Anfang, das war am Ende eben nicht mehr so. Da war keinerlei Verheißung mehr da. Und dass der Denunziant ein Lump ist, wusste eigentlich jeder. Das ist heute nicht unbedingt mehr so, wenn man für die richtige Sache denunziert. Da kriegt man noch einen Orden an die Brust, den Bundesverdiensthammer, oder darf als Haltungspianist irgendwo seine Laudation gesungen bekommen. Das ist ein Unterschied. Also wie geht die Gesellschaft mit Anzinkerei um? Das war nach meiner Erfahrung in der späten DDR vollkommen anders. Und erinnert mich eher an das, was man so aus dem einlaufenden Dritten Reich lesen kann. Der Volkswitz kehrt wieder. Es kehrt wieder die Gläubigkeit. Es kehrt wieder auch die Untergangslust in bestimmter Hinsicht. Und es kehrt der Opportunismus, die windelweiche Feigheit wieder aus der Mitte der Gesellschaft und auch in der Rolle bestimmter Kirchen. In der DDR war die Rolle der Kirchen ganz anders, zumindest der Pfarrer in der Erlebniskirche. Das war ein Dach für die Dissidenten. Dort konnten Leute wie Fühmann lesen. Dort konnten Schriftsteller, die keinerlei Veröffentlichungsmöglichkeit hatten, noch auftreten bei den Pfarrern. Die hatten Mut, auch wenn ihre Superintendenten sagten, das geht so nicht. Aber die Kirche hatte ein Dach und sie war nicht überall, aber prinzipiell offen. Das hat sich völlig geändert. Also das, was ich erlebe in Kirchen, ist eher Grünparteitag mit angeschlossener Kanzel. Das ist in aller gebotenen Undifferenziertheit. Und das macht mir eher Sorgen, dass dass hier diktatorische Flüsse oder Zuflüsse passieren, die aus der ewigen Diktatur eher stammen und weniger aus dieser späten DDR. Ich habe mich auch viel unterhalten mit meinen Eltern, die noch leben, die gesamte Zeit mitgemacht haben von den Jubelanfängen. FDJ war ja mal wirklich, das war ja mal auch ein Aufbruch, ne? Interessanterweise genauso mit Bannern und also die Embleme wurden übernommen einfach auch von HJ. Das Liedgut, wann wir schreiten Seite an Seite, das wurde überall gesungen. Und diese Aufbauromantik und diese Aufbaugläubigkeit ist ja dann spätestens nach dem Mauerbau in der DDR fast völlig versackt. Und in den 80ern war die Jugend ausgestiegen. Völlig weg. Das kennen Sie ja hier in Berlin, die Szene am Prenzlauer Berg, die wollte damit nichts mehr zu schaffen haben. Und das scheint mir heute ein bisschen anders zu sein. Ja.
Sie, Herr Kuhn.
Herr Telkamp, vielen Dank für diese Lesung. Ich bin sehr beeindruckt. Ich bin literarisch nicht vorgebildet. Als Angestellter bemühe ich mich auch, meinen Geist anhand von Büchern, guten Büchern zu schulen. Mich hat Ihre Sprachkraft beeindruckt, auch die Art der Erzählung. Auch das, was Sie gerade reflektierten, persönlich berührt es mich sehr. Und da würde ich eine Frage zu der Abgrenzung der fiktiven Figuren stellen. Wenn diese Einflüsse von außen in der Realität sind und wenn vieles eine Maske ist, was man als Schriftsteller weiß, dann stelle ich mir vor, ist es sehr schwer, einen fiktiven Charakter auch einzugrenzen und nicht auszufranzen. Da denke ich an die Szene im Supermarkt, an der Kasse, die ist sehr eindrucksvoll beschrieben. Und gerade mit diesem Spielzeug, was er dann kauft, das böte auch Raum für Reflexionen, die dann die ganze Figur wieder auf eine ganz andere Gedankenwelt bringen könnten. Wie schafft man das so abzugrenzen, dass das ein schlüssiges Ganzes bleibt? Kann man sich das so vorstellen, dass man diese Figur vorab wie eine Art Foto betrachtet und dann das darauf begrenzt? Oder ist das mehr ein kreativer Prozess? Vielen Dank.
Ja, das ist ja die Frage, ob mir das gelungen ist. Es gibt ja viele Rezensenten, die das Gegenteil meinen. Und ich weiß es nicht, ob mir das gelungen ist. Das kann ich nicht beurteilen. Wie ist die Abgrenzung? Also das sind, also eines der Themen, oder nein, eines der Stoffe im Buch ist Politik als wiederum eine Form von Macht. Eigentlich geht es hier, das Thema, würde ich sagen, des Buchs ist Macht. Der Stoff ist Politik, in diesem Treva ist aber auch zwischenmenschliche Überlegungen, sind zwischenmenschliche Dinge, wie funktioniert die Annäherung zwischen Journalismus, einer bestimmten Form von Journalismus und Macht. Der Fabian nennt das dann Journalitik, also diese Verschmelzungszone zwischen Journalismus und Politik. Was ist diese 1001-Nacht-Abteilung? Ist das tatsächlich so eine Art von Zusammenkunft von Marionettenspielern, die von unten hier unten da irgendwelche Politiker an ihren Fäden haben, was ich nicht glaube, sondern vielleicht spielt sich das Ganze nur im Gehirn ab, nämlich in seinem. Ist eher eine Vorstellung von Wünschen, die er hat, oder von Vorstellungen, die er hat. Also ist das, was wir, wie wir Welt wahrnehmen. Und er weiß, dass wenn er das macht, ist das Ganze ein Sprachgeschehen, so wie Politik ja wirklich auch ist. Es ist ja nicht nur Entscheidung und Handlung, sondern es ist wesentlich Sprachgeschehen. Das sieht man an Bundestagsreden. Und ich habe mir dann halt angeguckt, wie sind die aufgebaut, wie sind die verfasst, immer mit ihren 5-Minuten-Rahmen und wie arbeiten Referenten an sowas. Was bringen die an Themen ein, was greifen die auf und warum? Das habe ich dann versucht, mir anzugucken. Es gibt da sehr viele Bücher über Propaganda, über Sprachregime. Michael Esters sehr zu empfehlen, war vielleicht auch schon mal hier oder sollte hier sein, finde ich. Hervorragendes Buch. Alle diese Dinge habe ich dann durchgeackert und durchgearbeitet, einfach aus dem Bedürfnis herauszufinden, was ist das? Sprache in der Politik, wie wirkt sie? Ist Literatur wirklich so abseitig, wie viele glauben? Ist sie nämlich nicht, sondern Literatur erzählt Geschichten. Und Herr Langner beispielsweise hat heute einen sehr klugen Satz gesagt, nämlich alles geht über Geschichten. Theater, eine Zeitschrift, Politik sind alles Geschichten, Narrative kann man es auch nennen. Es kommt in der heutigen Politik meines Erachtens sehr darauf an, solche Narrative zu formen, zu bilden und zu erzählen. Und ein gutes Narrativ schlägt durch, und veränderten Zeitgeist. Das merkt man am Klimanarrativ beispielsweise. Egal, was man jetzt davon hält. Ich sage es nur als Phänomen. Und das hat mich interessiert. Wie ist das aufgebaut? Gibt es politische Erzählungen? Die gibt es. Gibt es sozusagen Leute, die diese Erzählungen kreieren? Und wie? Gibt es da Methoden? Gibt es auch. Dann habe ich mich in diese Materie eingegraben, Nachrichten. Es geht auch hier sehr um Nachrichten, Trevische Nachrichtenagentur kommt drin vor. Was ist eine Nachricht? Wie ist sie beschaffen? Was ist eine gute Nachricht? Wann geht eine viral, wie man das nennt? Welche Rolle spielen Social Media dazwischen? Welche noch Printzeitungen, Fernsehen? Wie läuft sowas? Wie läuft eine Pressekonferenz ab? Wie agiert eine Kanzlerin? Wie agiert ein Präsident vor Mikrofonen? Was sagt er und was nicht? Wie agieren Leute in einer Talkshow? Dieses gepflegte Nichtssagen, was dort kommt, das ist ja wie gummirund gelutscht, was gute Gründe hat. Die können ja auch anders. Also das ist eine Beobachtung, die der Fabian auch stellvertretend für mich macht, wie sowas abläuft, wie sowas funktioniert. Das ist also im Grunde ein Sprachgeschehen. Ja, und dann nähert er sich halt an. Also er weiß, er ist ein Subjekt, er ist ein Ich, das ist begrenzt, es ist fehlbar, es ist in Irrtümern befangen und Vorurteilen. Und er nähert sich den Figuren an. Darum hieß das Kapitel auch Annäherungen an Elisabeth. Also er nimmt punktuelle Wahrnehmungen raus. Und wenn er über Macht schreibt, dann ist das immer nur der Machtkomplex im Umriss des Moments. So heißen alle diese Kapitel.
Ja, schönen guten Abend. Also vielen Dank sozusagen zum x-ten Male für die Lesung. Mich haben Sie mit dem Buch, was für mich ein Riesenkonvolut ist, wo ganz viel drin ist, gehabt, spätestens mit dem 9. Tag, wenn ich richtig gezählt habe, gibt es da 31 Tage im August, wo Sie über die Prager Botschaft schreiben, von Seite 168 bis 193. Und zwar, das habe ich so einfach noch nicht gelesen, das hat mich äußerst bewegt. Aber ich muss fairerweise auch sagen, es sind ganz viele kulturelle Sachen drin, Erinnerung, Kindheit, das ist ja nicht nur alles politisch. Meine Frage, Sie haben Uwe Johnson ja erwähnt, auch in zahlreichen Interviews, scherzhafte Frage, rechnen Sie damit, dass es wie bei den Jahrestagen auch vielleicht ein Adressbuch für dieses Buch geben muss, weil es so viele Anspielungen gibt, die Sie auf Pferden legen und ähnliches?
Das gibt es schon, also klein, die Archipelagier.
Das ist ein Anfang.
Das ist ein Anfang. Also da werden die Hoffmanns erläutert, die Delanottis, die Grotes, die Rhodes, die Unsrigen werden kurz vorgestellt. Ja.
Aber das kann man ausbauen, denke ich mal. Da ist ja so. Also ich überlege mal noch, der hat was von Gysi und der hat was von dem. Und wer ist es nun eigentlich?
Ja. Haben Sie völlig recht.
Wollen Sie noch was sagen, oder? Nein, dazu konkret. Ich hätte sagen können, dass Sie es noch ausführen wollen. Es gibt sonst noch zwei Fragen, die würde ich dran nehmen, aber Sie können auch gerne. Dann geht's weiter.
Danke.
Ja, meine Frage geht zu dem Thema zurück. Ich glaube, das war das vorvorletzte Thema, wo Sie jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, Ihre Erfahrung mit der DDR. Inwiefern unterscheidet sich das von der Jetztzeit? Und ja, ich habe Sie, denke ich, wie viele mit dem Turm erst wahrgenommen. Für mich waren Sie vor allem ein Schriftsteller. Und ja, ich möchte jetzt diese ganzen Geschichten nicht wiederkauen, aber Sie standen ja sehr im Kreuzfeuer in den Medien und so weiter. Und was mich bei Ihnen dann überrascht hat, war, dass Sie diese Kreuzfeuer und diese Öffentlichkeit dann auch nicht gescheut haben, bis jetzt auch nicht scheuen. Also Stichwort zum Beispiel diese Doku Breit Dreisat. Und was mich dabei so interessieren würde, von Ihnen zu hören, also gibt es da eine Motivation, dass Sie denken, der Schriftsteller hat sozusagen im öffentlichen Raum doch so eine Art, die Wahrheit hochzuhalten, oder ist es eher, dass Sie das so als Spiel sehen? Weil, ja, also mir persönlich scheint es eher so, dass die Diskussionen momentan ja eher schwierig zu führen sind, überhaupt sinnvolle Diskussionen im öffentlichen Raum zu führen. Und mich wundert halt, dass Sie da so unermüdlich scheinen. Und deswegen würde mich interessieren, also ja, dieses Stichwort Schriftsteller Öffentlichkeit, sehen Sie da eine bestimmte Aufgabe oder ist es für Sie eher, gucken Sie einfach, was dabei passiert, rumkommt? Woher nehmen Sie auch die Energie zu sowas? Weil viele von Ihren Kollegen oder Kolleginnen, die haben ja resigniert oder sagen eher, na, da investiere ich meine Zeit und meine Kraft lieber in was anderes.
Naja, flapsig geantwortet könnte ich sagen, für mich gehört es zur Stellenbeschreibung. Das ist, naja, ich hab als Autor Glück, hatte Erfolg, habe auch noch Erfolg, das ist mit gewissen Privilegien verbunden. Und ich war immer schon ein politischer Mensch. Und das kommt auch aus der DDR-Erfahrung, einfach daraus, dass ein Staat in der Lage ist, jemanden zur Armee einzuberufen, eigentlich wider seinen Willen, eigentlich mit einer Erpressung, und dort 3 Jahre lang zu den Panzern zu stecken, wo nichts war mit Lektüre und so weiter. Und das gibt einem zu denken. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Wie hat dieser Staat diese Macht, egal was du machst, egal was deine Eltern jetzt hier veranstalten, dich so zu behandeln? Das ist so eine Grundsatzfrage. Und dann fängt man an, das zu beobachten. Guckt, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen aushole, aber das vielleicht erläutert es das besser. Meine Eltern hatten ein sehr gastliches Haus. Und das hieß gastlich, die Mittagessen am Wochenenden waren weitgehend frei. Da hatte mein Vater, war Kreisgutachter im Osterzgebirge. Und Kreisgutachter hieß, er ging in die Betriebe rein, hatte Rehabilitation auch zu leisten für Menschen mit Unfällen, die wieder in die Arbeitsprozesse zurück sollten. Und als ein solcher Mann hat er die Betriebe sehr genau kennengelernt. Also die Uhren in Glashütte, Eisenbahn, und viele von diesen Menschen, die ihn interessierten oder mit denen er sich unterhalten hat, die saßen dann bei uns am Mittagstisch und haben dort gesprochen. Und ich saß dort als Stift daneben und habe mir angehört, wie Wirtschaft läuft, was Probleme sind in der sozialistischen Wirtschaft mit Plänen, die vorgegeben werden, was der technische Direktor zu irgendwelchen Erfindungen aus einem neueren Kollektiv sagt, was er dazu sagt, dass wir jetzt die Braunkohle verheizen, die 30% Ascheanteil hat, was da aus den Schornsteinen wird und solche Dinge. Also Menschen aus dem praktischen Leben, die praktische, keine philosophischen Dinge, sondern ganz praktische Sachen erzählt haben. Und das hat mir über das ganze Land zu denken gegeben. Es war eine viel bessere Schule als das, was ich in der realen Schule hatte. Ja, und ich war da sehr dankbar, wenn man wach war, so als Jugendlicher, dafür ein Interesse mitbrachte, war das für mich eine wunderbare, wunderbare Zeit, dort was zu erfahren bei allen schrecklichen Nachrichten. Man hat sehr viel vom Leben mitgekriegt. Das ist ja auch interessant, das ist ja auch neugierig. Wie funktioniert denn Deutsche Reichsbahn? Warum heißt denn die überhaupt noch so in der DDR? Deutsche Reichsbahn im Sozialismus, warum heißt die so, weil es dafür Geld gab? Ja, und ja, dann erfuhr man, die Reichsbahn, die betreibt hier in West-Berlin, hat die noch teilweise die S-Bahn mit dabei und kriegt noch Tantiemen. Und hochinteressant, alles toll. Ja, und die Energie zu diesen Debatten, also ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, würde ich still vergnügt an meinem Schreibtisch sitzen und nur Literatur machen. Aber das kann ich nicht. Ich habe 3 Kinder und die Entwicklung, ich habe lange geschwiegen. Das ist ja nicht so, dass ich das immer jetzt gemacht hätte.
Aber irgendwann war die Entwicklung derartig übergriffig, dass ich gesagt habe, wenn ich mir in den Spiegel schauen muss, dann musst du jetzt mal was machen. Und eine dieser Sachen war 2017 die Geschichte auf der Frankfurter Buchmesse, wo dann die Buchhändlerin Susanne Dagen die Charta 2017 gemacht hat, mit vielen Debatten, ob man das so nennen darf und wer darüber befindet und wer nicht und was wir uns anmaßen. Und dann ergoss sich die gesamte Maschinerie und ich bin dann zurückgetreten und habe gedacht, na, wir haben einfach nur hier darauf hingewiesen, dass die Behandlung vielleicht nicht ganz korrekt ist. Ja, wenn es der richtigen Sache dient, dann geht's los. Und schon sitzt man drin, kommt nicht mehr raus, entdeckt Dinge wieder, wie in der Arie des Calaf, wie heißt das, glaube ich, in der Arie des Calaf, das wissen Sie, Herr Kleberg, Puccini, wie sich die Bilder gleichen. Und denkt drüber nach und dann nimmt das Fahrt auf. Und dann gab es diese Grünbahndebatte im Kulturpalast, wo ich schon ein gewisses sportliches Interesse auch hatte. Ich wollte nämlich wissen, ja, bin dort reingegangen, habe mir gedacht, du setzt dich jetzt ein Kapitel deines eigenen Buchs. Da ging es gerade um so eine Debatte. Und da habe ich sozusagen wie Ärzte im Selbstversuch, das gibt's da, habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, jetzt guckst du mal zu, wie das läuft. Wie ist die Moderatorin, was macht der Kollege, wie trittst du auf, wie ist die Reaktion aus dem Publikum, was passiert vor allem danach? Das hat mich rein sportiv interessiert, abseits jetzt von dem ganzen Zeug. Naja, und die Energie. Ich habe das, also im Grunde berührt es mich nicht. Das hat einen Einfluss und man ist niedergeschlagen und man ist gekränkt und man ist wütend und man ist verzweifelt und das ist alles richtig. Aber nach einer gewissen Zeit, ich lese dann von Peter Nadasch Parallelgeschichten ein Kapitel über die Donau, wo die im Fluss schwimmen, zwei Haupthelden und es ist alles weg. Das ist so großartige Literatur, das ist vom Range Tolstois oder hier von Herrn Kleberg, Vaterjahre beispielsweise, kann ich nur empfehlen. Eigentlich das Pendant aus den alten Bundesländern, dem, was ich hier mich bemühe. Szenen von einer Intensität, dieser Kaumann da mit seiner Geliebten, vergesse ich nie, was die dort, den Vergleich, den kann ich bloß jetzt nicht bringen. Großartig. Und da ist das alles, da ist die ganze Oberfläche weg. Das prallt also ab.
Naja.
Und das Engagement, Thomas Mann nannte das mal die demokratischen Sonntagsreden und sagte bei den Betrachtungen eines Unpolitischen war er spannender, was auch stimmt. Er war da selbst sich misstrauisch. Aber ich bin schon der Meinung, dass ein Intellektueller sich einmischen sollte, wenn ihm danach ist. Und es sind einfach zu viele Dinge, die meiner Meinung nach schieflaufen und ich sollte das Recht haben oder wie auch immer, das zu äußern. Und dann kommt ja immer, ja, wer sich öffentlich äußert, der muss Widerspruch vertragen. Den muss man dann halt vertragen.
Ja, so ein bisschen daran anschließend wollte ich trotzdem nochmal genau wissen, woher Ihre Bockigkeit kommt. Also weil mit dem ersten großen Erfolg mit dem Turm und den, wie sie mit Preisen überschüttet wurden, typisch ist doch, dass man von diesem Literaturbetrieb aufsaugen lässt. Und wie das kommt, dass Sie da also sich eben nicht von diesem westdeutschen Kulturbetrieb haben korrumpieren lassen. Also normalerweise muss man doch die ungeschriebenen Gesetze erkennen. Mhm. Und wissen, dass man halt bestimmte Zonen dann meidet oder bestimmte Themen einfach zu lassen hat. Mhm. Und dann geht die Party weiter. Also warum, oder hat das auch vielleicht mit der unvollendeten deutschen Einheit zu tun, dass sie einfach spüren, das ist so eine Art, auch vielleicht Teil eines intellektuellen Herrschaftssystems, was hier eingezogen ist, was ja auch ausschließt, dass sie da sehen. Mhm. Ist das einer der Gründe?
Das kann schon gut sein. Also die Bockigkeit, also dass es die Spielregeln gibt, das habe ich relativ schnell schon natürlich gemerkt. Aber ich komme von außen. Also niemand in meiner Familie hatte irgendetwas mit Literatur oder Literaturbetrieb zu tun. Ja, einige sind Musiker in der Verwandtschaft. Mein Vater war Arzt, meine Mutter war Krankenschwester. Das waren praktische Berufe und für mich, ich bin ja in der DDR groß geworden, habe dort mich ums Studium beworben, da waren solche Studienfächer vollkommen außer Reichweite. Erstens waren sie sowieso begrenzt, Germanistik beispielsweise, und zweitens war mir schon klar, wer das machen will, der muss gewisse Kotaus vollführen. Das ist mit einem Preis verbunden und den wollte ich nicht entrichten. Also die paar Studienplätze zum Beispiel für Historie, die es da gab, also ich will niemandem zu nahe treten, es gibt immer die Differenzierung. Klaus Rüdiger May, den Sie kennen werden, hat in Halle studiert, das war dort wohl anders. Aber wer Journalist werden wollte in der DDR, dem war klar, was das heißt. Wer Jurist werden wollte in der DDR, dem war klar, was das heißt. Und das war mein Horizont. Ich war 22 zur Wende und da waren die Bewerbungen für die Studienplätze längst gelaufen. Also wir mussten uns von der EOS, das war das Pendant zum Gymnasium, vor der Armee bewerben. Und das hatte seinen guten Grund, weil dann natürlich ein Druckmittel da war. Na, dann gab es die Einbestellung zum Direktor. Dann hieß es, naja, du willst Medizin studieren. Das kostet den Staat aber 200.000 Mark. Das heißt, du musst dich schon ein bisschen würdig erweisen. Also wie wärst du, wenn du 3 Jahre verlängert zur Armee gehst? Und da hatten sie ein Einzelgespräch mit einem mächtigen Mann. Keiner war da, der ihnen half. Und dann widerstehen sie dort mal. Das ist nicht so einfach, wenn sie dort bearbeitet werden, wo sie nicht wissen, was der macht. So. In anderen Schulen mag es anders gewesen sein, meiner war es so. Ja, und die Widerständigkeit kam natürlich auch daher. Ja, ich habe eigentlich mit meiner Meinung nie hinterm Berg gehalten. Eigentlich bin ich immer zusammengerauscht. Mit Lehrern in der Schule. Ich habe zu Hause einen Hefter, da steht vorne Uwe drauf, hat mein Vater angelegt über die Eingaben, über die Geradebiegung, über die Läufe zum Schuldirektor, zum Schulrat vom Kreis. Wenn er gut kannte, der eine Schulrat hatte dann ein Dach zu decken und mein Vater kannte den Handwerker und so, ne? Ja, wie es so läuft halt. Und diesen Hefter habe ich noch da. Der ist eben ziemlich dick. Ich habe auch bei der Armee meinen Mund aufgemacht. So. Also es war immer da. Vielleicht ist es Gerechtigkeitsbedürfnis oder eine Lust am Widerspruch. Ich habe auch ihn widersprochen. Also das, ich meine, die Politik ist ja das eine, aber das Buch ist ja auch eine Provokation, es sind ja 900 Seiten. Und es steht Archipelagus 1 drin. Das ist das eigentlich Provozierende, nicht die paar Dinger gegen die Grünen, das ist, kann man gratis nehmen, sondern 900 Seiten und erster Teil. Das ist es. Also auch so eine ungeschriebene Regel, aber ich habe eine gewisse Lust, diese Spielregeln zu verletzen. Ich sehe zwar aus wie ein Bankbeamter, aber bin es innerlich nicht.
Ja.